Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 91, heute mit Flydi.
Ich bringe unsere Community zum Ragen.
Mit Felix.
Doch.
Mit Matt.
Ich habe keinen lustigen Spruch.
Und mit mir.
Iltrippen.
Muss ich jetzt nochmal sagen.
Xena. Was auch immer.
Kriegerprinzessin.
Kriegerprinzessin Xena.
Ja, Flydi. Ja. Da gibt's immer noch nicht genug Internet-Content zu Iltrippen. Irgendjemand hatte vor einiger Zeit ja mal versucht, was da rauszufinden und hat dann verzweifelt auf Twitter nachgefragt, was der Blödsinn soll.
Verzweifelt einen Twitter-Nachricht geschrieben. Ja. LOL, Iltrippen.
LOL, Iltrippen. Was, Ingo, warum?
Was, genau. Ingo, warum?
Genau, ja, aber was, das ist so, Ingo, warum? Das ist so, am Ende findet man Iltrippen halt nur noch bei Binärgewitter.
Ja,
so wie,
das reicht ja.
Ich habe die Tage, nachdem ich irgendwie das letzte oder vorletzte Folge als Mimimi hatte, dass hier Hetzner und New Relic sich gerade gegenseitig ankacken, dann habe ich auch mal irgendwie danach gegoogelt, weil beide immer sagen, ja, es haben uns schon ganz viele Leute gesagt, dass wir da Probleme mit haben. Ich gedacht, okay, ich google mal danach. Das Einzige, was ich finde, ist der Link zu unserer Episode, wo das von mir als Mimimi drinsteht.
Ja, siehst du.
Ja, natürlich. Ja. So toll
so
sind wir.
So viele Menschen gibt es.
Die mögen uns alle sehr, sehr gerne.
Ja, aber das heißt doch, dass wir dann relevant sind.
Relevant.
Ja. Und von daher kannst du dann zu Hetzner gehen und sagen, die interessanten Jungs
Internet.
Da, diese tollen Podcaster haben gesagt, dass es scheiße ist.
Kann schon sagen, in den Medien wird schon über sie gesprochen, fixen sie das mal.
Genau.
Das wäre doch.
Ja, wobei, ich glaube, Ingo, du hast sogar einen Presseausweis, oder?
Ich habe einen Presseausweis, ja.
Da siehst du, wir sind sogar ein Presseerzeugnis.
Mhm. Ja.
Wir werden zwar nicht gepresst, aber
also ich fühle mich so.
Du kannst ja auch bei der CeBIT oder so, kannst auch sagen, dass du ein Blogger oder Podcaster bist, kriegst du auch so einen Ausweis.
Ja, okay. Ja, dann kommst du in die Veranstaltung rein.
In die Veranstaltung rein. Und dann kriegst du jedes fucking Jahr immer E-Mails so,
wär's,
könnte dich wieder kostenlos rein. Ich so, nein, fuck's, mir egal.
CeBIT. Keiner will auf die CeBIT.
Keiner will da in echt.
Genau, echt, ohne Scheiß.
Deswegen will man auch nicht mehr auf die CeBIT. Früher war das ja noch cool.
Ja, früher war das cool und jetzt ist es einfach,
ich weiß nicht, ich war noch nie auf der CeBIT.
Jetzt brauchst du bloß CeBIT sagen und alle wissen schon so, ja, okay, fucking CeBIT.
Früher mal.
Ja, genau.
Doch, Anfang der 2000er war CeBIT einfach schön.
Gewölbte Fernseher,
fucking shit, ja.
Das war eher IFA.
Ach, egal.
Die IFA war das.
Ja, es ist bei mir der gleiche
Messen,
Topf.
Bald
kommen halt konvexe Messen. Fernseher und keine konkaven mehr.
Und die sind aber besser.
Ja, das ist noch besser. Da kann man nämlich um die Ecke rum den Fernseher biegen und noch längere Diagonalen hinkriegen.
Oh. Und dann kannst du überall Spiegel haben und kannst dann quasi überall hingucken einfach.
Oh, shit.
Das ist einfach viel besser.
Da brauchst du einfach so einen Fernsehschrank mit Spiegeln an der Seite so.
Wie wär's, wenn die einfach alle eine Oculus Rift nehmen?
Ja, genau.
Oder nee, das kommt dann direkt.
Da kannst du deine Fernsehsendung liken.
Oculus Rift mit gebogenem Display.
Oh. Und du kannst zwei verschiedene Arten kaufen. Konvex oder konkav, je nachdem an was du glaubst, was besser ist.
Kannst du auch so eine rosa-rote Scheibe reinmachen.
Ja, nee, das ist eine Glaubensfrage.
Ja, und so, nein, ich bin konvexes Laser. Nein, konkav, das macht viel mehr.
Das ist wahrscheinlich so wie mit den Katholiken und Protestanten, die am Anfang wahrscheinlich auch irgendwann geht es dann so weit, dass die einen an konvex und die anderen an konkav glauben.
Ja, so ist es halt.
Tja.
Das ist genauso wie mit diesen Audio-Shit einfach.
Oder diesen Sandalen.
Sandalen?
Das Leben ist Brian.
Ach so.
Sandalen.
Kommen wir zum Tumblr der Woche. Oder zu den Tumblrs der Woche.
Tumblrs.
Tumblrs.
Wir haben auch einige zugeschrieben bekommen. Ich glaube, der erste war auch mit dabei. Boyfriend Win.
Jupp.
Weiß man nicht mehr, wer es war. Im Zweifel war es immer der Leadname. Zweifel.
Okay.
Worum geht's?
Weiß ich nicht.
Es geht um Bilder, in denen Personen aussehen wie ihr Partner. Also.
Ja. Also diesmal nicht Hunde?
Nee, keine Hunde.
Ja, yeah, normalerweise hast du ja immer, dass der Hund und der Besitzer irgendwie gleich aussehen. Diesmal sehen Look-a-lite. Der Typ und seine Freundin gleich aus.
Nee, der Typ und
es
der
sind
Typ.
Eigentlich nur Typen.
Also es sind teilweise auch Mädels drin, habe
also
ich schon mal
Mädels
gesehen,
Mädels.
Aber es sind hauptsächlich zwei Typen, die
vielleicht
halt irgendwie
ja
aussehen, als hätten
Zwillinge.
Ich weiß nicht.
Ich habe am Anfang einfach gedacht, dass die halt alle irgendwie so blöde Photoshop-Projekte gemacht haben.
Aber in Wirklichkeit haben sie einfach nur alle die gleiche Frisur und den gleichen Bart. Deswegen, so ähnlich sehen
ganz,
die sich oft gar
ganz
nicht.
Ganz schön.
Und manchmal haben sie auch nur eine dunkle Sonnenbrille auf.
Ja, eben.
Ich habe noch was für die Aftershow. Da.
Aber
Aftershow.
Ja.
Aha.
Sehr gut, schön. Mein Satz, okay. kommt ja in den Knast.
Also wer Jungs sehen will, die gleich aussehen, der kann mal auf diese Seite.
Wollen Sie auch Jungs sehen, die gleich aussehen?
Nehmen Sie dieses Foto von dem Jungen und halten Sie es neben dieses andere Foto von dem Jungen. Dann sehen Sie gleich aus.
Match.
Genau.
Das ist so wie in Filmen dann immer so. Du hast so irgendwie so zwei Fingerabdrücke und sie sehen total unterschiedlich aus und dann werden sie übereinander gelegt und dann kommt so drunter Calculation. 95, 96, 97, 98, 99, 100% Match. Bim, bim, bim.
Genau so funktioniert das. Auf jeden Fall.
Kommen wir zum Kim Kong Uncut.
Nein, Kim Jong Uncut.
Kim Jong
Uncut. Uncut.
Ja, der Kim Jong
Uncut.
Was? Worum geht's?
Leute, die Perücken tragen.
Ja, in Nordkorea sollten ja Männer jetzt irgendwie alle diesen Kim Jong-un Haarschnitt irgendwie haben.
Ja, und das sind Photoshops mit Leuten, die jetzt eine Frisur haben wie Kim Jong-un.
Okay.
Unter anderem deutsche Politiker.
Ja,
sehr und lustig.
Joko und Klaas.
Sehr schön.
Kim Jokon und Kim Klang-un.
Bin Jong-un-Laden.
Mach was gegen hässlich. Bam, ja. Kannst du ausschneiden, die Perücke.
Giraffen, die Giraffe finde ich übrigens sehr schön. Mit der Kim Jong-un-Frisur.
Nicht schlecht.
Ja, ist ja also ist auf jeden Fall.
Kim Jong-un-Hungralt.
Da mussten sie noch nicht mal die Perücke ändern, oder?
Da mussten sie echt nicht viel ändern. Ich glaube, da haben sie nur die Frisur als Bart unten andersrum angefügt.
Ah, ja, genau. Okay, dann haben wir noch Fuck You Berlin. Und zwar. Nicht das U mit OU, sondern das U mit JU.
Wie die Junge Union.
Die Junge Union, genau. Die fand es irgendwie total toll, dass dieses eine Lager da in Berlin geräumt wurde. Und haben sich zwei hingestellt und irgendwie, also danke Frank, oder was stand da drauf?
Ja, mal Junge Union, Deutschland. Henkel hier gedankt. Also Innensenator Frank Henkel haben sie da gedankt. Und sie haben auch irgendwie auf ihrer Webseite dann geschrieben, dass der Innensenator da voll was gerissen hätte und so. Und es ist nur seiner Beharrlichkeit zu verdanken, dass das jetzt geklappt hat.
Seine Haarigkeit.
Seine Behaarung. Ja.
Und da gibt's jetzt einen Tumblr mit, was da hätte auch noch stehen können und viel lustiger wäre. Ja, ich liebe Demokratie. Ja. Sehr gut.
Ich habe hier nochmal einen anderen, Stupid Young Conservatives, Tumblr.com, ist mir gerade im
ist quasi das Gleiche, der Gleiche.
Ist quasi das Gleiche in
der gleiche Tumblr einfach.
Ja, in anders.
Geht einfach auf die gleiche
Seite. Können wir einfach mal nochmal verlinken hier.
Aus Gründen.
Christlich-demokratische Werte verteidigen. Oh. Kuckucksklan-Masken auf. Ja, Nach den Selfies jetzt die Dummies. Er scheint sogar die Sonne. Sehr lustig. Also bringt zwar nichts, aber ist total lustig. Ja, könnt ihr euch angucken.
Das ist aber schön.
Mhm, genau. Gut, sind wir mit den Tumblrs der Woche durch, oder?
Ich denke schon, ja.
Ja. Dann Tote der Woche, Windows XP again. Diesmal jetzt so echt und wirklich, weil am 8. haben sie nochmal ein paar kritische Sachen gefixt.
Dann how dare them?
Und dann dürfen ist Ende.
Die das überhaupt?
Also vor zwei
und
Tagen
wenn
war
sie
quasi
jetzt,
Ende.
Genau, wenn sie jetzt in diesem Fix nicht nochmal neue Sachen kaputt gemacht haben, die würden sie dann nämlich nochmal fixen.
Haben fixen sie das gesagt?
Ja, sie haben gesagt, wir hören jetzt auf, es sei denn in diesem einen Fix.
Ja gut, die lassen sich ja dann immer noch eine Hintertür offen. Oh komm, wir bauen jetzt mal ein paar Sachen ein, damit wir noch weiter in Windows XP rumpatchen können, weil die Leute lieben uns dafür.
Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Die Leute bezahlen dafür, dass sie es weitermachen. Ja. Und deswegen machen sie jetzt einfach nichts mehr für die normalen Leute, aber für die anderen Leute, die bezahlen natürlich schon.
Das ist schon krass. Und da sind
so gut
Niedersachsen, irgendwie England und alle möglichen Leute haben jetzt zahlen da extra Millionen. Dass sie die Systeme noch irgendwie die nächsten 20 Jahre behalten
dürfen. Was für ein Linux-Kernel war denn 2001 aktuell?
12?
Ich weiß nicht, 2.4? 2.0? Nee, das 2.4er-Kernel? 2.2er-Kernel vielleicht?
Chat, sagt uns doch mal, was 2001
für ein Linux-Kernel. 2.4, 2.5 so in etwa.
Ja. Ja, 2.5 war immer nur
2.5 gab es ja nie. Unstable.
Genau, 2.5 gab es ja nie.
Das heißt, das wäre jetzt ungefähr so, wie wenn für einen frühen 2.4er-Kernel heute noch Leute bezahlt werden, um Sicherheitspatches reinzupatchen.
Ja,
gibt es wahrscheinlich auch noch.
Es gab einige Leute, witzigerweise gerade so aus der Ecke, Marco Arment und so, die auch gemeint haben, so ja, stellt euch mal vor, heute würden noch Leute mit macOS 10.1 rumrennen und sich beschweren, dass Apple sie nicht mehr supporten will. Ja. Völlig.
Ja, aber die einen haben halt 90% Marktanteil und die anderen nicht.
Richtig.
Das ist schon der Unterschied. Und ich meine, es hat ja auch irgendein US-amerikanischer Politiker gesagt, eigentlich sollte Microsoft gezwungen werden, das kostenlos weiterzumachen.
Und zwar geht, warum?
Ja, weil sie halt so einen hohen, weil sie halt so einen hohen Marktanteil haben.
Du meinst, weil sie Arschlöcher sind, quasi schon von Anfang an gewesen.
Nein, weil sie so einen hohen Marktanteil haben und deswegen sicherheitskritisch.
Aber das ist ein Produkt, das ist irgendwann schon mal verkauft worden. Und,
ja, nach amerikanischem Recht kann man wohl Leute zwingen, sowas zu machen, es sei denn, ist es halt irgendwie patentiert oder gedönst. Dann geht's nicht.
Ich meine, ansonsten könnte ich das machen. Ich könnte das jetzt natürlich verstehen, wenn das jetzt irgendwie ein Auto wäre und es würde dann, in 10 Jahren würde es plötzlich in Flammen aufgehen, wenn das nicht mehr abgedatet wird. Dann okay, aber ich meine,
war denn das? Ich muss es nochmal rausholen. Gab es einen Artikel auf Heise dazu? Dass es irgend so ein Politiker gesagt hat, man sollte eigentlich Microsoft dazu zwingen.
Ich meine, das ist ein 13 Jahre altes Betriebssystem, das hat halt irgendwann auch mal das Ende seiner Laufzeit erreicht.
Naja, ich meine, und wie war das damals mit Windows 98 oder so?
Ja, also, das ist ja dann auch irgendwann eben nicht mehr
supported. Und das war ja auch, also war ja auch irgendwie
also, groß also, im Markt. Also ich glaube, Windows 2000 und Windows NT sind noch sehr viel länger. Also ich glaube, Windows NT, da gab es 6 oder 7 Service Packs dafür.
Das sind die LTS-Releases.
Ja. Ja. Und es gab noch 2004, gab es da sogar nochmal einen extra Patch, oder 2007 oder 8 oder irgend sowas. Also ich glaube, haben sie nochmal einen Sicherheitspatch nachgeschoben
super für Windows duper NT. Sicher. Eigentlich sollte man Windows NT benutzen, weil es ist so sicher.
Es ist so sicher.
Maximal.
Also hier, ich habe den Artikel gerade gefunden, da steht, bei wichtigen dauerhaften Gütern ist solch Erzwang möglich, außer wie im Falle von Windows XP Copyright und Patente bestehen. Ansonsten könnte man das nämlich machen und irgendein US-Jurist Andrew Tutt sagt, diese blöde Ausnahme gehört einfach weg.
Gehört also wenn es
wichtiges, dauerhaftes Gut ist, was dummerweise XP wohl scheinbar ist ein wichtiges, dauerhaftes Gut. Jedenfalls,
ich habe gedacht, was zu essen ist dauerhaftes Gut.
Nee, weil das isst du auf und dann ist weg.
Je nachdem. Aber das ist was mit Wein? Den kannst du nicht einfach aufessen.
Den kannst du einfach trinken.
Ja,
aber dann hast du immer noch die Flasche übrig.
Stimmt.
Dann könntest du den Abfüller verklagen, dass dauernd die Flasche leer ist.
Ja.
Oh mein Gott, meine Flasche leer. Du musst den Support leisten.
Genau, Flaschensupport.
Ja, das ist irgendwie total.
Hey, du Flasche,
meine Flasche ist leer. Also ich finde das irgendwie ein bisschen albern. Ich meine, natürlich ist es irgendwie so ein Ding, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier ein Produkt gekauft und ich erwarte, dass dieses Produkt auch noch weiterhin bestehen wird. Aber ich meine, andere Dinge nutzen sich halt auch ab und in dem Fall ist es halt Software, die halt dann Bitrot ansetzt, wenn man sie nicht weiter pflegt. Also, ich weiß nicht.
Ja, ich find's auch schwierig. Ich habe jetzt auch nur gesagt, dass es Leute gibt, die meinen.
Das können die ja gerne meinen.
Was halt die andere Seite von dem Ganzen ist, wie man gerade halt auch an vielen Stellen mitbekommt, ist, dass Microsoft halt mittlerweile da auch so eine tolle Umberatung dann hat mit du brauchst jetzt halt irgendwie hier mindestens mal so Windows Vista oder 7 oder 8.
Windows Vista.
Und dann darfst du dir halt erstmal neue Hardware kaufen. Oh, was ein Zufall, wir haben hier Hardware für dich.
Ja.
Das ist halt dann schon ein bisschen fishy, aber mein Gott.
Ich meine, darum heißt es auch
Was Windows wollen die Leute immer? Microsoft ist wie alles andere ein profitorientiertes Unternehmen.
Ja, eben. Also es ist ein aktiendatiertes Unternehmen und
Und wenn sie nicht Marktführer wären, würde es auch keinen pissen. Aber dummerweise sind sie's und deswegen haben sie bestimmte Responsibilities. Ja.
Um das mal so ganz deutsch zu sagen.
Ganz deutsch.
Genau.
1000 Verantwortlichkeit.
Wir sind ja nicht mehr in der letzten Sendung, wo wir das hart durchgezogen haben.
Ich war ja leider nicht dabei.
Tja, das ist eine tolle Geschichte, muss ich sagen.
Wärst du gerne dabei gewesen?
Ja, schon.
Also auf Twitter hat jemand gesagt, das ist die beste Sendung ever.
Ever.
Hat er ever gesagt oder immer?
Warte.
Die beste Sendung seit immer.
Warte.
Seit immerst.
So. Warte, muss ich nachgucken. Kann ich sagen? Er hat gesagt, die aktuelle Admin Negerfeld ist einfach nur genial. Also total in Deutsch. Der Freakout war das. Deswegen muss es stimmen.
Auf jeden Fall.
Wir können ja auch versuchen, diese Sendung auch wieder in Deutsch zu halten. Und ich habe jetzt gerade schon gefailed.
Wir können auch einfach eine Schweigeminute einlegen.
Für wen?
Für das Deutsche.
Für FCKGW. Moment, ich versuch's jetzt gerade. FCKGWRHQQ2YXRK T 8TG6W2B7Q8.
Hast du dich jetzt gerade strafbar gemacht, weil
ich
du so ein Ding rausposaunt hast?
Nicht.
Nee, du kannst ja auch den Key vorlesen von dem.
Ich habe nur Twitter zitiert.
Nein, und außerdem sind wir ja Journalisten und es ist deswegen total
kritisch abgedeckt. Betrachtet.
Ja, genau. Kritisch investigativ, was ja. wir machen.
Und total. Den
das extrem hinterfragt, was der Pleide da gerade vorgetragen hat.
Können wir das was mal, hast du denn da gesagt?
Genau, was habe ich denn da gesagt?
kannst du das jetzt mal in Deutsch übersetzen?
Das ist ein
also FCKW kenne ich ja noch.
Nee, FCKGW.
Schade. Aber FCKW würde ich noch kennen, aber den Rest hier.
Das ist ein Key, der bei so den ersten gecrackten Windows-Versionen dabei war und lange Zeit so auf LAN-Partys und sonst wo rumgereicht wurde, wenn mal jemand, wie es auf jeder LAN-Party der Fall war, seinen Rechner neu installiert. Es gibt immer einen, der ist so, also es gibt so eigentlich zwei Leute, beim einen verreckt irgendwas an der Hardware und oder die Festplatte oder ein Lüfter oder so und der andere muss seinen Rechner neu installieren.
Das ist der Zock-Effekt.
Und für den einen gibt es dann immer FCKGW, das steht immer so an der Eingangstüre bei der
LAN-Party. Ja genau, das wird dann schon mit dem Beamer an die Wand geworfen, damit alle, die jetzt irgendwie einen Rechner neu installieren mussten, ich meine mittlerweile...
Also meistens stand es auf der CD, was eigentlich voll bescheuert ist, weil du die einlegen musst.
Ja und dann, oh, wie war denn mein Key?
Ich muss ihn mal rausmachen, aber das ging in der Installation, das war okay.
Heutzutage ist es immer kein Problem, man fotografiert es erst ab.
Damals.
War das
bei Instagram, genau.
Erst bei Instagram und alle Leute wundern sich, ob man jetzt schon wieder CDs essen will, ja.
Hipsterfilter erstmal drauf, bam.
Genau, und dann der kennt
genau, erstmal Hipsterfilter und oh, guckt euch mal meinen schönen CD-Key an.
Aber wir machen jetzt nicht echt wirklich eine Minute Schweige. Ich kann ja dann einfach eine rein.
Ja, genau.
Du kannst einfach eine Schweigeminute rein.
Ans Ende der Sendung zum Beispiel.
Ans Ende der Sendung eine Schweigeminute, okay.
Sehr schön.
Dann, Verschlüsselung ist tot, da reden wir gleich drüber, aber ich finde, diese Woche ist auf jeden Fall mehrere kleine Katzen gestorben wegen der Verschlüsselung.
Vielleicht auch große Katzen.
Baby-Katzen.
Vielleicht auch Baby-Panther.
Puppies.
Alles ist tot, Kitten. Auf jeden Fall Verschlüsselung.
Kitten.
Das ist echt traurig.
Die traurigste
fucking Geschichte. Dann, Wetten, das ist tot.
Was tot?
Wetten, das.
Was? Was wetten wir?
Frank Elstner ist tot.
Frank Elstner?
Wir wetten um Frank Elstner?
Nein. Aber
ist der tot?
Nein.
Oh. Er lebt noch, glaube ich.
Ja, er lebt.
Ingo.
Geh einfach nach Hause.
Ja, komm.
Ich? Ja. Ich wollte gar nicht.
Ja, doch.
Ja, nee, doch. Ja, nee, ist klar. Komm. Schon okay. Mach einfach weiter.
Also wetten, das gibt's nicht mehr. Also doch, gibt noch irgendwie 3 Sendungen demnächst noch, aber...
Die sind schon aufgenommen worden, deswegen müssen die jetzt rausgepusht werden einfach.
Ich sehe es kommen.
Force pushen.
Till Schweiger wechselt danach vom Theater zum ZDF.
Also. Und Ratchet wetten, das.
Also. Wetten Sie,
dass Sie scheiße sind.
Deutscher reden können als ich.
Sehr vielleicht schön. Sogar unterhaltungsvoll.
Ich könnte irgendwas gegen meine Schmerzen unternehmen. Nee, der Fleidi kann das nicht.
So ich kann das nicht, nee, ich kann das wirklich nicht.
Aber du kannst vielleicht reden über die beste Antivirus-App? Nee.
Doch, kann ich reden, tatsächlich. Ja,
ich kann auch darüber reden.
Aber machen das kannst auch Felix darf anfangen.
Nö.
Nicht?
Na gut. Ich kann ja darüber reden, weil ich ja der Einzige bin, der hier ein Android-Telefon hat.
Ja.
Und ich habe mir...
Ich habe diesen Artikel gelesen.
Okay. Oh, das ist fast genauso gut wie ein Android-Gerät haben.
Ja.
Ich habe ein Android-Gerät.
Oh. Da könntest du ja auch fast drüber reden.
Nexus 7. Nexus 7. Braucht kein Antivirus.
Naja, eigentlich braucht keine von diesen krebligen Teilen Antivirus.
Yep. Ja.
Und deswegen ist es auch der beste Antivirus.
Genau, es ist der beste Antivirus, weil er ist unendlich oft
runtergeladen macht nichts, oder wie?
Ja.
Ja, das ist nothing.
Doch. Es ist sozusagen ein Placebo.
Es ist ein Placebo, wie aber so ziemlich viele Antivirensoftware, nur im Gegensatz zu den anderen Placebos, die zumindest so tun, als ob sie was machen und irgendwie sagt, einen CPU-Kern belegen, um dann einfach mal, weißt du, das muss ja so aussehen, als ob die Software was tut, deswegen macht sie deinen Computer langsam.
Genau. Ja.
Das Handy muss mal warm werden.
So genau, das muss
genau dann weißt du, Antivirus läuft.
Ja, genau, dann weißt du, dann fühlst du dich sicher, weil du denkst, oh, mein Handy ist warm.
Immer wieder checke ich mein Handy, ob's mal wieder warm geworden ist.
Kannst jetzt auch als Taschenwärmer benutzen.
Oh yeah.
Ja. Aber die haben tatsächlich das APK dekompiliert und dann mal geguckt, was da überhaupt drin ist. Und das ist einfach nur Setup-Code, um diesen Button, der sich seinen State
den Pointless Button so
anzuzeigen. Ja, also im Endeffekt, du kannst den halt einschalten und ausschalten und dann sagt er, ja, jetzt ist ein großer roter Haken da und das ist super. Super
hat er nicht sicher. Sogar auch irgendwie so ein Balken gehabt und hat gesagt, okay, jetzt ist fertig. Und Secure. In der Zeit hat er einfach nichts gemacht. Wie sowas war das?
Aber ist doch gut. Also ich meine,
so praktisch, echt. Der beste Antivirus.
Ja, also man kann sich da die Gists auch mal auf dem Android Police Artikel, den ich hier verlinkt habe, angucken. Da sieht man halt, das ist so Boilerplate Java Code, der eigentlich nichts tut.
Aber das ist super praktisch, weil er verbraucht keine Ressourcen und scannt dein Handy
nicht. Aber du fühlst dich dabei sicherer.
Ja, aber er macht Handy sicher.
Ja, also, das ist Homöopathie-Software. Je weniger Software du hast, je mehr tut sie.
Security, ja.
Nice. Nee, das stimmt, das ist einfach Sicherheit durch Ignoranz.
Sicherheit durch Nichtstun.
Genau, Sicherheit durch Nichtstun.
Bam.
Ich weiß nicht, wie man Homöopathie schreibt, aber es ist
das kann man
googeln. Homöopathie.
Ja.
Ja.
Nicht Homöopathie, Ingo.
Aber fast.
Aber fast.
Homöomatie.
Da fällt nur Homöopathie. Das Homöo, genau. So, ja. Fast richtig.
Homöo.
Wir haben es fast richtig.
Gut, okay. Kommen wir zum Untoten der Woche. Oder habt ihr noch was? Nee.
Doch.
Nee, also das war diese App und die ist jetzt aus dem App Store rausgeflogen.
Ja.
Finde ich aber
gemein. Ja, aber nachdem sich die Entwickler irgendwie einen goldenen Arsch dabei verdient
haben. Ja, weil das irgendwie $4 gekostet hat.
Ja, und es wurde 10.000, also über 10.000 Mal gekauft.
Das zeigt aber wiederum, was den Leuten Sicherheit wert ist.
Ja, einfache Sicherheit, die irgendwie, also das ist wie so die Leute, die sich dann Bachblüten für den Schnupfen verschreiben oder sowas.
Ja, das hilft.
Sie auch selber,
Flydi, du verstehst das alles nicht.
Ich verstehe das nicht. Ich habe da mal so
diese Zuckerkügelchen helfen.
Ja, die machen
Diabetes
genau, ja. Kann man nicht sagen. Die tun schon was, aber nicht das, was du erwartest.
Doch, die machen glücklich. Zucker macht glücklich.
Ja, das schon für kurze Zeit.
Das ist voll gut.
Ich weiß zwar nicht, wie viele Kilogramm Kügelchen du fressen müsstest, aber es macht total glücklich.
Das Survivorst oder was von den Zuckerkügelchen. Ja. So, oh yeah, Zuckerschock.
Oh, nice. Ja, sehr gut. So viel Spaß mit Zucker. Kann man aber auch selber machen, ist deutlich günstiger.
Ja, aber dann hat ja keiner richtig was dran verdient.
Ja,
richtig. Denk doch an die Kinder.
Muss auch an die Wirtschaft denken.
Denk doch an die Leute, die irgendwie dann diesen komischen Bottich gegen Erdmittelpunkt schlagen, damit da irgendwie Magie reinfließt.
Das machen die aber nur mitternachts, ne? Und wenn der Mond irgendwie
nur bei Vollmond.
In der richtigen Shit ist.
Ja.
Was total viel Sinn macht einfach.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, das ist ähnlich wie diese Biolandbauern, die dann irgendwie ein Horn voll Bullenkacke in ihrem bei Vollmond vergraben und das dann irgendwie aufs Feld streuen.
Das macht total viel Sinn.
Total.
Das funktioniert.
Erst vergraben und dann aufs Feld streuen.
Ja, erst vergraben, dann irgendwie zwei Jahre lang drin lassen und dann den getrockneten Kram zermahlen und aufs Feld streuen. Da gab es mal irgendwie so eine Anleitung, wie die Demeter-Bauern das tun.
Das macht so
viel. Demeter-Bauern.
Demeter-Bauern.
Ja, Bioland reicht total.
Die Meter-Bauern.
Aber sicher auch nicht alle.
Ja.
Doch, Demeter ist immer so strange.
Demeter ist super strange einfach.
Aber Bioland reicht auch, finde ich.
Ja.
Oder Bio einfach allgemein. Man muss nicht Demeter sein.
Ja. Also ich meine, zur Not kann man es auch essen. Die sind halt ein bisschen so, aber ich meine, das macht ja jetzt nicht krank.
Das macht
ja
genau.
Wenn du da mal irgendwie so ein bisschen trockene Bullenkacke zwischen deinem Brot hast.
Ja, aber das ist ja auch schon 2 Jahre alt. Von daher
deswegen sage ich ja auch, diese Kügelchen fressen, das macht nicht krank.
Tut's fucking Diabetes, Mann.
Du meinst Bullenkacke? Was?
Nein, diese...
Ja.
Wie heißen die?
Globuli.
Globuli.
Ja.
Genau, diese Globuli fressen. Also ich meine, da müsstest du echt viele fressen, dass du da Diabetes kriegst. Aber ich habe letztens auf diese Packung draufgeguckt und gesagt, da ist ja nur Zucker drin. Ja. Sonst ist da ja nichts.
Warum hast du eigentlich
die Packung davon? Die Frage habe ich mich gerade auch gestellt.
Ja,
ich
mir
auch
das,
gerade
gestellt.
Also, jetzt kommen wir wieder aus.
Komm mal in mein Alter.
Das
dann
ist jetzt nicht mehr so eine Frage für einen Freund.
Für
oder
den Kaffee
so,
oder so. Und dann brauchst du auch so ein bisschen Globuli.
Stand drin. So im Regal vor mir beim Einkaufen.
Genau, es gab keinen Zucker mehr und ich brauchte was für den Kaffee.
Der Süßstoff war alle, aber Zucker konnte ich nicht kaufen, weil ich bin ja Diabetiker.
Hast du ganz wenig Zucker drin.
Es gab kein Stevia mehr.
Genau. Das habe ich auch zu Hause.
Wie ist eigentlich Globuli mit Stevia? Das ist dann Homöopathie ohne Nebenwirkung.
Das ist Meta-Homöopathie.
Das ist richtig.
Das hart. Nächste Level einfach.
Ja. Jeden Morgen so eine Kugel. Ich gebe mir jeden Morgen die Kugel.
Ja.
Nur so kann ich aufstehen. Egal. Unter der Woche.
Wir haben schon mal drüber geredet und zwar geht es um die vergrabenen Atari-Cartridges in dieser...
Stimmt, diese Wüste irgendwo.
In der Wüste, wo sie diese super vielen Cartridges, also von irgendeinem Spiel, vergraben haben. Und es wurde jetzt schon ein paar Mal angefragt, ob man die mal ausgraben kann, um zu schauen kann, was das wirklich für Spiele sind, weil alle erwarten ja quasi, dass es E.T. the Extraterrestrial quasi das schlechteste Spiel für ein Atari ist, was da 300 Super Millionen Mal vergraben ist. Und jetzt hat Dokumentationsteam, aber das hört sich auch wieder falsch an. Also doch, ein Team, was eine Dokumentation dreht, haben die Zusage bekommen, das jetzt endlich auszugraben, und zwar für ein Xbox, eine Dokumentation über die Xbox. Und das wird auf jeden Fall super. Und dann wissen wir endlich, was da vergraben ist.
Durchkämmt die Wüste! Damit sie das endlich finden.
Ja, sie wissen ja die schon, wo es ist.
Ach, sie wissen, wo es ist.
Ja, sie wissen ganz genau, wo es ist. Aber keiner darf ran, weil quasi, ich weiß nicht, derjenige, der das verwaltet hat, gesagt, nee. Und jetzt,
das Stück Land gehört mir. Ihr dürft nicht graben.
Und das müssen so viele... Das müssen so viele Atari-Spiele sein, und wenn die auf einmal auf eBay auftauchen, dann wissen wir, wo die herkommen.
Ob die überhaupt noch funktionieren, ist die Frage.
Wahrscheinlich.
Sind ja vergraben. Und am Ende findet irgendjemand, dass Flappy Birds davon kopiert war von irgendeinem der Spiele.
Bist irgendwo in der Wüste und plötzlich findest du so eine Cartridge. Und
dann Flappy Bird.
Flappy Bird. Genau. Die Originalversion.
Die Originalversion von Atari.
Genau.
Ja. Jedenfalls sehr cool. Wird ausgegraben, quasi dann super Untote. Und das Beste wird, wenn sie es dann quasi erstmal in Atari gefunden haben, wo sie es dann wieder reinstecken können und dann schauen, ob es noch tut.
Der war gleich im Loch daneben, oder?
Ja.
Was sonst ist es?
Genau. Einfach in dem nächsten Landfill direkt. Oder sind auch 20 Atari. Sehr praktisch.
So praktisch. Okay. News. Und jetzt kommen wir wirklich zum traurigen Teil dieser Sendung. Ja, weil ihr sicher alle mitbekommen habt, war ja die Woche, ja, hat unser Herz geblutet.
Ja. So herzhaft geblutet.
Ja, nachdem wir schon Go-To-Fail hatten und dann diese Knut-Hill-S-Geschichte.
Das war ja auch ein Go-To-Fail.
Ja, ist alle diese Woche OpenSSL kaputt gegangen. Das waren ja noch so die einzigen, die noch groß gefehlt haben.
Ja, die sind aber auch schon ein paar Mal kaputt gegangen.
Aber die haben dafür groß gefailt.
Ja, die haben dafür groß gefailt und
das ist richtig böse.
Also und
das
war ziemlich hart. Was ist passiert? Sag mal. Ja,
weiß ich nicht. Hier unser Security-Experte.
Ich habe mal ein bisschen den Code gelesen.
Die hat ja einfach so hart alles schon zusammengetragen.
Ja. Gibt's aber ja gar nichts mehr. Aber für du mich darfst zu auch gerne erzählen.
Genau.
Es geht, ja genau, erklär erstmal, worum es was passiert ist.
Es geht um eine Sicherheitslücke in OpenSSL. OpenSSL wird normalerweise benutzt von so, keine Ahnung, quasi jedem Webserver, um SSL zu sprechen mit den Clients. Das heißt, wenn man sich irgendwo einloggt, dann ist es meistens hoffentlich so, dass du auf eine SSL-Seite kommst und dort kannst du dich dann quasi sicher in irgendeiner Form einloggen.
Also jeder Mail-Server, jede HTTPS-Seite. Genau.
Jeder Jabber-Server, jedes...
Alles, was SSL spricht.
Sehr viele VPNs.
Bitcoin-Clients.
Bitcoin-Clients zum Beispiel, ja. Also alles, wo du irgendwie auf dem Transport-Layer Sicherheit hast, oder sehr viel Software davon
benutzt. Und da ist irgendwie OpenSSL. 70-80%
ja. Ist es OpenSSL. Also ich würde jetzt mal sagen, auch die ganz, also alles irgendwie Apache, Nginx, sonstige Application-Server, quasi alles benutzt irgendwie OpenSSL.
Ja, oder es gibt noch so ein paar, die GNU-TLS benutzen.
Ja.
Und es gibt noch so ein paar, die eigene Sachen machen. Ich glaube,
zum Beispiel der IIS.
IIS hat bestimmt kein OpenSSL.
Der Firefox macht, glaube ich, auch noch was anderes. Ne? Der benutzt irgendwie NSS oder so.
Ja, ja, genau. LibNSS benutzen.
Ich glaube, Chrome auch, aber jetzt ist letztens auch irgendwie ein Dokument aufgetaucht, wo es dann irgendwie darum geht, in Chrome auf OpenSSL zu migrieren.
Der beste Plan.
Ja, aber jetzt, gleichzeitig, soweit ich es verstanden habe, ging es ja erstmal nur, dass die Server dadurch angreifbar wurden.
Nee, es geht immer in beide Richtungen. Wenn der Server böse ist, dann kannst du auch geowned werden.
Genau. Also wenn das...
Ja, gut.
Okay, also jetzt haben wir geklärt, was es alles betrifft und was ist jetzt passiert?
Was muss jetzt erstmal passieren?
Was ist passiert? Vor, ich glaube, 2 Jahren wurde ein Patch in OpenSSL eingereicht, der Heartbeats implementiert. Das ist eine Extension für SSL, um zum Beispiel so Dinge über UDP zu machen, dass man dann weiß, okay, ich habe noch eine bestehende Verbindung.
Genau, also du machst quasi unter den Heartbeats, die es eh quasi immer schon gibt, oder so bei TCP.
Genau, bei TCP ist es ja schon de facto mit drin.
Genau.
Da hast du ja Keeper-Live-Pakete.
Und deswegen machst du es nochmal in dem Protokoll darüber, weil das andere wahrscheinlich zu lang ist oder so.
Ja, oder es kann ja auch sein, dass du wirklich UDP benutzt.
Ja.
Also so wurde das damals in der Doktorarbeit von dem Menschen, der das dann letzten Endes den Patch eingereicht hat. Der hat darüber seine Doktorarbeit geschrieben.
Und wahrscheinlich jetzt gefeuert worden.
Nee, der arbeitet immer noch bei T-Systems. Oh,
damals hat er aber nicht bei T-Systems gearbeitet. Er hat ja seine Doktorarbeit
geschrieben. Nee, damals hat er seine Doktorarbeit geschrieben. Und also, und der hat dann quasi den Patch eingereicht, in dem, also wo halt das implementiert wurde. Und jetzt ist das Problem bei diesem Keep Alive, bei diesem Heartbeat, da wird zwischen Client und Server ein Payload hin und her geschickt. Das ist im Endeffekt halt ein Stück Speicher, was so hin und her geschickt wird, um zu sehen, die Verbindung. Ist der Server noch da? Ist der Client noch da? Dass halt beide wissen, okay, das Gegenüber ist noch da.
Ja, das ist so ein bisschen wie beim Ping, SMP-Ping. Da hast du das auch so. Du hast nämlich quasi deinen Header und dann hast du ein Payload dabei. Und du kannst den Payload, zum Beispiel bei dem alten Windows konntest du ein bisschen größeren Payload schicken und dann ist es explodiert. Ja, der Ping of Death.
Da gab es einen Ping of Death, da konntest du halt übergroße ICMP-Echos verschicken.
Genau, und da war das auch wieder so, du hast einen Payload und der war dann wieder zu groß für das Windows, dann ist es explodiert. Und das ist relativ ähnlich zu dem Heartbeat, was jetzt kaputt gegangen ist.
Genau. Beziehungsweise in diesem Heartbeat konntest du jetzt sagen, das Paket ist so und so groß. Ich glaube, die Länge war variabel, oder?
Das ist so, da wurde ein Paket geschickt und die ersten zwei Bytes dieses Paketes, da waren die Länge drin und im Rest war quasi die restliche Payload drin. Jetzt ist es allerdings so, dass die beiden Dinge halt vom User, also vom Client in dem Fall, spezifiziert werden können auf dem Server nicht richtig gecheckt wurden.
Genau, der hat dann einfach gesagt, ich schicke ein Paket, wo drin steht,
ja,
der Teil ist jetzt 600 Kilobyte groß oder keine Ahnung.
Jo.
Macht ja vielleicht keinen Sinn.
Aber genau, ja.
Kilobyte.
64 war Kilobyte. Das Max. Also okay, das sind zwei Bytes, deswegen 16 Bit. Und damit kannst du halt dann maximal irgendwie 65.000 irgendwas Bytes, Oktette.
Oktett.
Allokieren. Und das sind dann zu knapp 64k.
Okay, 64k?
Und dann hast du aber maximal. Genau. Und du kannst halt angeben, ja, ich habe hier so diesen 64k großen Payload. Und dann wurde aber nicht gecheckt, wie groß denn der tatsächlich ist. Und da konntest du halt sagen, ja, das ist jetzt irgendwie nur ein Byte, zum Beispiel. Je nachdem, was dann quasi innerhalb der Applikation so um den restlichen Code im Speicherbereich im Heap außenrum war, konntest du dann halt mit einem einzelnen Request, der quasi nicht detektierbar war, Teile aus dem Runtime Memory der Applikation auslesen. Genau. Und hast die dann quasi als Client zurückbekommen.
Und schön ist, du konntest das ja so oft machen, wie du wolltest.
Genau, du konntest das so oft machen, wie du wolltest. Das ist
hast immer Speicher, immer mehr Speicher zurückgekriegt.
Genau, das ist irgendwie nicht aufgefallen. Und je nachdem, wie dann quasi andere Teile der Applikation allokiert waren, konntest du da halt interessante Infos rauskriegen. Also
Username, Passwörter, Private Keys vom Server.
Also einer der Forscher, der quasi diesen Fehler entdeckt hat, hat gemeint, es ist relativ unwahrscheinlich, dass Private Keys freigegeben werden, aber jetzt nicht unmöglich. Aber so alles, die haben irgendwie dann mal so ein paar Tests gemacht und die haben dann bei irgendwelchen Instant Messengern haben sie gebufferte Nachrichten, die im Speicher lagen. Oder zum Beispiel bei Yahoo gab es Usernamen und Passwörter, die im Speicher waren. Und im Endeffekt ist es halt so, das ist OpenSSL, ist eine Bibliothek, die wird dann quasi eingebunden. Und die läuft im gleichen Speicherbereich wie die Applikation, die sie eingebunden hat. Und dementsprechend kannst du halt auch, da das alles in C geschrieben ist, kannst du dann halt auch über die Pointer-Arithmetik, die das Ganze hier verursacht hat, konntest du dann halt auf beliebige Speicherbereiche innerhalb dieser Applikation zugreifen und schauen, was dann halt da so keucht und fleucht.
Ja, also du kannst nicht direkt zugreifen, sondern du kannst halt einfach öfter versuchen und dann war es halt immer woanders.
Genau, und irgendwie kannst du es dir dann halt so ein bisschen zusammenreimen oder mal gucken, was denn da rauskommt. Und wenn du wirklich Glück hast, dann kannst du dir halt dann, weiß ich, User-Passwörter, Zugangsdaten, Keys, Chatlogs, was auch immer, was halt da gerade im Speicher rumliegt.
Ja, die ganzen coolen Sachen.
Quasi. Ja, das Fiese ist halt einfach, es ist jetzt schon seit Ewigkeiten draußen, genau, diese Lücke.
Das Allerschlimmste
und man kann es nicht wissen.
Ja,
also, es wird nirgendwo getrackt. Es könnte halt sein, dass es die ganze Zeit regelmäßig passiert ist, dass jeder das gemacht hat.
Ja. Also es gab wohl einen Honeypot, beziehungsweise quasi sowas, was es getrackt hat, mit Audit Trail, und der hat das, weiß nicht, 3 Monate oder was war das? War relativ lange.
Das war von November 2013.
Okay, das heißt 5 Monate.
So ja, also das es gibt einen Artikel von der IFF, die scheinbar oder die behaupten, Logs von jemandem zu haben, der da so eine Honeypot-Geschichte im Laufen hatte.
Ja.
Und da kamen dann halt so Anfragen, die seltsam aussahen und die genau eigentlich nach diesem Muster entsprachen, und zwar halt TLS-Heartbeats mit langen Längenfeldern. Mhm. Und die scheinen von einem größeren Botnetz gekommen zu sein. Also da könnte man vermuten, das ist schon relativ lange bekannt und wurde auch benutzt. Das heißt, wir hatten jetzt monatelang kompromittierte Webinfrastruktur und eigentlich
alle sind gehackt.
Also theoretisch im Zweifelsfall muss man davon ausgehen, dass alle gehackt sind.
Ja. Der Bug ist schon seit 2 Jahren da drin.
Ja.
Was natürlich nicht heißt, dass alle Distributionen den hatten. Zum Beispiel Debian Oldstable hat noch eine alte OpenSSL-Version gehabt, aber Debian Visi war zum Beispiel verwundbar.
Genau, das ist jetzt wieder sicher durch Ignoranz. Also mein alter...
ja, genau, alle alten Server waren nicht betroffen.
Ja, also mein alter Server, auf dem auch noch irgendwie Kram von anderen Leuten läuft, der war nicht betroffen, aber zum Beispiel hier irgendwie RetinaCast und sowas, das war betroffen.
Ah.
Mein Java-Server auch, ja.
Ja, ich habe auch gleich, sobald ich das gelesen habe, alle Server geupdatet. Ich habe ja letzte Woche gesagt, ich habe einen neuen Mail-Server aufgesetzt. Ja, das muss man auch natürlich alles updaten. Und Gott sei Dank, einer der großen Hauptserver, die ich benutze, ist tatsächlich auch noch Oldstable gewesen. Von daher war der also nicht betroffen.
Ganz kurz noch Sachen, die nicht betroffen sind, beziehungsweise eins, was mich persönlich interessiert hat, war halt TinkVPN. Weil das wird normalerweise auch gegen... also du brauchst OpenSSL dafür, aber die linken tatsächlich nur gegen Libcrypto und benutzen dort dann die Krypto-Primitiven, aber nicht dieses ganze Handshake-Protokoll-Kernzeug, sondern wirklich nur quasi how do I RSA key.
Jo.
Und deswegen ist TinkVPN da entsprechend nicht von betroffen. Das wäre auch echt blöd, weil die ganzen kleinen komischen Boxen abzudaten, das T-Sucks so einfach.
OpenSSH oder SSH im Generellen scheint auch nicht betroffen zu sein, weil das ganz andere Krypto-Protokolle sind. Ja.
Also es geht hier tatsächlich um ein Protokollproblem und nicht um ein kryptografisches Problem.
Ja, genau. Das ist ein Fehler ein Fehler oder ein ungünstiges Versehen oder vielleicht sogar eine absichtliche
Vektor. Genau. Die NSA hat dafür bezahlt. Die fucking NSA
hat dafür bezahlt.
Oh yeah. Ja, Verschwörungspraktiker sind wieder da.
Ja, die Verschwörungspraktiker. Also für die Verschwörungspraktiker habe ich auch hier irgendwo einen Link auf die total vertrauenswürdige Seite Fefes Blog.
Der weiß alles einfach. Aber
Fefes Blog ist doch down mittlerweile.
Nee, ist mittlerweile immer noch. da gibt es so Verschwörungstheorien, dass der quasi als Preis dafür, dass er die Backdoor eingebaut hat, dann seinen Job bei Two Systems bekommen hat.
Das ist natürlich was man dann auch anstrebt.
Und also auf jeden Fall. Würde ich jetzt nicht unbedingt mit unterschreiben. Für mich sieht es eher nach einem Versehen aus, aber
nee, es war halt
ich da nicht so sicher.
Es gab halt in letzter Zeit viele Versehen, ne?
Versehen war oder nicht, das sind halt echt Versehen, die
dürfen nicht passieren.
Die richtig, richtig, richtig böse sind. Also das ist halt
die bösesten Versehen einfach.
So ein böser Bug, der einfach komplett Verschlüsselung und alles aushebelt. Und darauf basiert ja unser Vertrauen zu den ganzen Webseiten, die wir haben. Und ich meine, so viele E-Mails, wie ich die letzten Tage gekriegt habe, Achtung, Heartbeat, und wir haben ihre Passwörter zurückgesetzt und die ganzen Cookies verworfen und sie müssen sich neu einloggen und ändern sie unbedingt ihr Passwort überall. Es ist halt schon richtig böse. Wie viele Dienste betroffen? Also ich meine, alle großen Dienste, die relativ aktuelle Software einsetzen und nicht explizit in ihren Compiling Options gesagt haben, nee, sie brauchen diesen komischen Heartbleed nicht.
Ist auch lustig, ich habe da noch so einen Artikel verlinkt, na wo ist er denn, Heartbleed versus Malloc-Conf, und in der Malloc-Conf gäbe es ja tatsächlich noch eine Option, dass du sagst, bestimmte Speicherbereiche werden wieder ausgenullt, bevor sie wieder allokiert werden, was so das Problem ein bisschen begrenzt hätte. Aber da OpenSSL seine eigenen Freelisten hält und das irgendwie, wenn man es nicht explizit mit einkompiliert, das gar nicht erlaubt, diese Option anzumachen, haben sie quasi dann dieses Security-Feature wieder effizient umgangen.
Nee, das Problem ist, bei OpenSSL gibt es ja so bestimmte Punkte, wo du Entropie brauchst.
Ja.
Und wenn du dann auf einen genullten Speicher zugreifst, dann wäre das echt voll unpraktisch. Oder wenn du es auskommentierst und dann funktioniert es nicht mehr, wie es mal bei Debian SSH war.
Ja.
Das ist dann halt voll unpraktisch. Und dann musst du genau schauen, ob du das wirklich haben willst. Ich meine, das macht bestimmte Sachen quasi sicherer, aber halt, wenn du dann keine Krypto mehr hast, ist das halt
ja, das Problem. Ja, das ist halt wirklich so, das ist so diese beiden Dinge. Du brauchst zum einen, brauchst du möglichst qualitativ hochwertige Entropie.
Ja.
für deine Krypto, und auf der anderen Seite brauchst du irgendwie Speichersicherheit und eine gute Implementierung für deine Protokolle.
Ja.
Und das macht's halt irgendwie nicht einfacher.
Macht's nicht richtig einfach.
Nee. Ja.
Das ist ein bisschen doof.
Ja, also wenn ihr Server habt, updatet auf jeden Fall die Version.
Egal, ob ihr jetzt sagt, ja, SSL benutze ich eigentlich gar nicht, weil ich alles secure habe, macht's einfach trotzdem.
Ja, das Problem ist ja nicht nur, dass...
Du weißt es ja nicht, was es alles benutzt. Ja,
also, eben, nee, das Problem ist halt nicht
du könntest es schon wissen.
Ja. Das Problem ist nicht nur, dass es, dass die SSH-Verbindungen nicht mehr als sicher angesehen werden können, sondern dass halt auch alle möglichen sonstigen Informationen aus deinem Prozess rausliegen. Das heißt, du kannst ja vielleicht nur einen Java-Server haben und sagen, ja, ist mir jetzt egal, wenn jemand meine Nachrichten mitliest, aber vielleicht liest da auch jemand aus dem Speicher Nachrichten von ganz anderen Leuten, die vielleicht noch mit auf dem Server sind oder so aus. Also die diesen Chat-Server mitbenutzen. Ich meine, außerhalb von dieser Applikation, die da verwundbar ist, kommt dann natürlich aufgrund von Speicherschutz durch Betriebssystem und so keiner ran.
Ja.
Aber halt alles, was man muss halt davon ausgehen, dass der Arbeitsspeicher, den dieser Prozess belegt, halt kompromittiert ist.
Ja.
Zumindest lesend.
Ja. Genau.
Und das macht's halt irgendwie nicht angenehm. Nee. Und deswegen, also ihr wollt auf jeden Fall alle eure OpenSSH Version updaten und
OpenSSL.
Und ihr möchtet eure Keys und Zertifikate neu generieren und eure alten Zertifikate revoken und dann hoffen, dass die Browser das vielleicht irgendwie Revoke-Listen checken oder so.
Ja, nee, ist klar. Das machen die bestimmt, weil die so nette Browser sind. Oh, war, das funktioniert alles nicht.
Das ist halt echt der Riesenpain. Also, in meinen großen Organisationen mag das ja irgendwie noch gangbar sein, aber
auch nicht.
Ja, nee. Also wahrscheinlich gerade da nicht, ja.
Nur für bestimmte Sachen halt.
Dass drei von vier Zertifikaten bei uns in einem Monat auslaufen.
Das setzt sich ja aus.
Dann musst du aber wirklich auch...
Das setzt sich ja aus, Mann!
Genau. Da musst du aber wirklich dann noch einen neuen Key generieren dafür, ne? Normalerweise nimmt man ja immer denselben Key, erneuert nur das Zertifikat.
Das ist aber auch eBay, oder?
Ja, wie?
Was?
Wenn der Key jetzt quasi schon mal verloren gegangen ist.
Naja, jetzt dann ja einen neuen. Jetzt musst du einen neuen Key generieren. Und normalerweise verlängert man sein Zertifikat ja immer nur.
Ja.
Sollte man halt jetzt nicht machen, sondern einen neuen Key.
So ist das.
Ja, ich überlege auch, ob ich jetzt meine ganzen Keys austausche oder.
Oder nicht.
Ich bin nicht wichtig genug, mich hat keiner.
Nicht relevant genug.
Nicht erwischt.
Ja, jetzt hätten wir schon mal die Distributed Hate Machine gebrauchen können. Was denkst du, was man da draus Strom gewinnen könnte mit dem ganzen Rage, den jetzt alle Betroffenen hier generieren?
Aber du hast ja auch gesehen, es waren ja auch so viele große Seiten betroffen.
Ja.
Und
Also viele haben, also ich glaube, Yahoo hat auch, ich glaube, anderthalb oder zwei Tage nicht abgedatet und war verwundbar und hat ihre Services nicht offline genommen.
Yes.
Ich meine, es gab ja so andere wie, also ich habe es zum Beispiel mitverfolgt, weil ich dem CTO von Sex Wunderkinder folge,
genau,
dem Chad Fowler. Und die haben quasi ihren
Service abgeschlossen,
ihren Sync-Service und so weiter sofort.
Weil Amazon irgendwie die Amazon-Server noch verwundbar waren.
Ja, das ist das Problem. Das hat uns zum Beispiel in der Firma auch betroffen. Der Elastic Load Balancer (ELB), der quasi so als Terminierungsinstanz in der Amazon Cloud dient. Also hinter dem hast du eine IP und hinter dem kannst du quasi eine Farm von Servern haben, die dann quasi deinen Request entgegennehmen. Und ELB war da von dem Problem auch betroffen. Und Amazon hat halt, sagen wir mal, so ein paar Stunden, ich glaube so einen knappen Tag oder einen Dreiviertelstag oder so, auf jeden Fall diverse Stunden gebraucht, bis sie das Problem gefixt hatten.
Was schon echt traurig ist, ja.
Ja.
Kacknobs. Ja, gut, aber ich meine, so Zeug musst du halt auch erstmal ein bisschen testen, ne? Mhm. Das ist halt auch nicht mal, wir machen das jetzt mal und dann...
Ja, eigentlich testest du es ja irgendwo in der Testumgebung und machst dann das einfach mal.
Ja,
nachdem du es getestet hast.
Ja, und das Testen dauert halt vielleicht
mal. Ja, aber wenn du es so lange offline nimmst, ist ja auch blöd, oder?
Ja, ein Tod muss man sterben. Deswegen gibt es ja auch so ein bisschen Kritik an dieser Veröffentlichung. Man hätte es ja auch also ein bisschen anders angehen können.
Ja, also das ist tatsächlich eine Veröffentlichung, die ich an sich sehr interessant fand, weil da kam auch von beiden Seiten, da kam viel Lob und viel Tadel. Ja.
Also ich meine, ich kann mich daran erinnern, als DNS so ein fies oder Bind so einen riesen fiesen Bug hatte, oder nicht? Ich glaube, es waren sogar mehrere DNS-Server
betroffen. Ja, Bind hat immer Bugs.
Ja, aber das war halt auch so ein ganz böser, wo sich, das waren glaube ich mehrere DNS-Server, die gleichzeitig betroffen waren.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Da gab es ein grundlegendes Problem, was
im DNS-Protokoll
im Protokoll an sich
selber war, und da waren mehrere DNS-Server betroffen und da haben sie es ja geschafft, dass alle DNS Hersteller, DNS-Server-Hersteller sich zusammengesetzt haben und dann irgendwie am gleichen Tag oder kurz hintereinander den gleichen Fix für das Problem rausgebracht haben und dann konnten alle updaten, weil natürlich hätte es nur einer gemacht, wäre es geleakt gewesen.
Ja.
Und da hatten sie sich schön koordiniert und dann erst nachdem der Patch fertig war für alle die Veröffentlichung gemacht, und vielleicht hätte man hier jetzt auch mal erstmal OpenSSL die richtigen Versionen zur Verfügung stellen lassen können, mit den wichtigsten Distributionen sprechen können, dass die alle am selben Tag irgendwie einen Fix rausbringen.
Ja, du weißt halt nie, ob da dann irgendwas liegt und ob es dann irgendwo anders unkontrolliert Panik gibt.
Ja.
Ja, aber ich meine, so war es ja jetzt auch.
Also besser als
jetzt
unkontrolliert Panik.
Ja, ja, aber mit schönem Icon und so.
Ach so, ja, mit schönem Icon natürlich.
Also es war unkontrollierte Panik mit schönem Icon.
Nehmt mir echt eine schöne Webseite, aber das ist was.
Das war auch eigenartig.
Das hatten wir bisher auch noch nicht so häufig.
Ja, ne? das ist eigenartig, aber ich habe schon Leute hören sehen, also im Internet gesehen.
Hören sehen.
Sagen sehen.
Im Internet hören.
Schreiben sehen, so rum. Ja,
Schreiben gehört.
Schreiben gehört. Ich habe schon Leute im Internet schreiben gehört.
Ich kann Leute im Internet schreiben hören.
Guck, kann ich da. Hörst du, mich schreiben?
Die gefordert haben, dass es in Zukunft bei jedem größeren Security-Problem eine Webseite mit einem hübschen Icon geben soll.
Oh yeah.
Das finde ich super.
Plus eins.
Mehr Domains.
Das ist tatsächlich eine echt gute Sache, weil jetzt hast du ein Keyword, über das kannst du reden und du hast nicht irgendeine komische CVE-Nummer.
Ja.
Das macht es halt auch für die klassischen Medien interessanter, darüber zu berichten, sodass halt irgendwie wirklich Zugzwang herrscht, abzudaten.
Ja, das war echt in allen Medien.
Also, und das ist
selbst auf tagesschau.de habe ich es gesehen.
Und das ist halt echt schnell erst durchs Internet und dann durch die restlichen Medien gerauscht. Und ich glaube, das ist gut so. Und die Art und Weise, wie die Webseite designt ist und die Art und Weise, wie beschrieben ist, wie das Problem beschrieben ist, ist halt schon sehr gut. Also da kann man schon, also da kann man die Art und Weise, wie es gemacht wurde, schon loben.
Das war sehr rezipientengerecht.
Ja, also dass die Leute vorher nicht mit den ganzen Distributionen geredet haben und irgendwie nicht versucht haben, zumindest mit den wichtigsten Leuten, die so Infrastruktur betreiben, und den wichtigsten Leuten, die Linux-Distributionen betreuen oder programmieren, das ist natürlich ein anderes Problem.
Mit den wichtigsten Webseiten. Also sei es drum irgendwie, dass da echt Yahoo und weiß ich nicht, große Webseiten, die größten Webseiten, nachdem das veröffentlicht waren, ja betroffen waren. Jeder wusste dann, wie es funktioniert, und in den 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stunden, selbst 2 Tage, manche waren ja lange nicht gefixt, konnte halt jeder den Schabernack treiben. Ja. Das ist es halt. Ja. Also bis zu dem Zeitpunkt, bis zu veröffentlichen, wussten das vielleicht irgendwie eine Handvoll Leute, wie es geht. Und ab dem Zeitpunkt war das Common Knowledge, also wie sagt man das auf Deutsch? Allgemeinwissen. Und dann konnte es halt jeder machen. Und das bei ziemlich, ziemlich vielen Webseiten mit kritischer Infrastruktur.
Ja.
Und in Sachen. Der Zeit war Verschlüsselung einfach kaputt.
Ja, das war open.
Das war open.
Ist auch
so wie Open
SSL. Ja, open, dann open SSL.
Ja, da hätte man einfach mal kurz sagen sollen, Internet, stopp. Ja, wir machen das jetzt mal. Wir brauchen jetzt mal ein paar Stunden,
dann kannst du auch nichts mehr koordinieren.
Ja, doch. Es gibt ja noch Telefone.
Ah, stimmt. Es gibt ja noch Brieftauben.
Telefone.
Bam. Wir schicken USB-Sticks per Brieftauben hin und her und
ziehen diesen Patch ein. Dann machen wir das so.
Ja, weil das ein Man-in-the-Middle-Attack auch ein bisschen aufwendiger. Du musst die Brieftaube erstmal einfangen.
Aber die Line-of-Service ist einfach. Du brauchst nur ein Luftgewehr.
Ja, also das ist halt immer so, das ist halt auch immer so leicht dann über also entweder über die das veröffentlicht haben oder auch die zum Beispiel Amazon dann irgendwie mal ein paar Stunden oder so gebraucht haben, zu schimpfen. Also zum einen gibt es halt leider Prozesse in Unternehmen.
Ja,
das ist blöd, und ja. An denen man manchmal nicht vorbeikommt. Ja. Und zum anderen, also jeder, der schon mal in der Situation gesessen ist oder gewesen ist, dass er vor dem Ding steht, naja, okay, wir müssen jetzt hier ganz schnell irgendwie einen Fix deployen, wir wissen aber nicht 100%, ob der jetzt zum Beispiel tut. Wir brauchen mehr Zeit, um zu testen, ob der tut. Und natürlich verlieren wir, also in meinem früheren Job war das so, wenn halt gewisse Dinge passiert sind, dann hat die Firma irgendwie pro Stunde oder pro Tag so und so viel 100.000 Euro verloren. Da beeilt man sich natürlich, aber trotzdem, wenn dann halt einer sagt, mach's einfach mal, das ist halt unprofessionell.
Also, ja, das Problem,
kann ich einfach mal machen.
Ja, das Problem ist halt auch, wir reden jetzt hier von einer Firma wie Amazon. Also ich habe schon bei Firmen gearbeitet, die hatten 5-stellige Anzahl von Servern bei Amazon laufen. Das heißt, Amazon selbst hat mit hoher Wahrscheinlichkeit da Millionen und Abermillionen Server stehen. Okay, die ganzen ELB-Instanzen, die Load Balancer, das werden nicht so unglaublich viele sein, aber dann lass es ein paar Hunderttausend oder ein paar Millionen sein. Auf so einer Menge von Maschinen einfach mal, da kannst du nicht einfach mal machen. Also da musst du irgendwie sicherstellen, dass das, was du da jetzt einspielst, nicht das Problem noch ganz, ganz viel schlimmer macht oder deine Kunden unglaubliche Mengen Geld kostet. Das sollte dann halt irgendwie schon so in einer Art und Weise geschehen, dass es, sagen wir mal, vertretbar ist.
Ja.
Und
also, wenn Stromberg bei Amazon gearbeitet hätte, ja,
dann hätte das einfach gemacht. Ja, dann einfach mal machen. Einfach mal
Dinge tun.
Aber so ist es halt nicht.
Und das Ding ist halt, die haben halt auch, wie nennt man es nochmal, irgendwie so, wenn man Uptime generiert, garantiert.
Wenn man Uptime generiert.
Wie Service
steht Uptime generiert. SLAs, genau. Die haben halt auch SLAs,
Level Agreements,
diese erfüllen müssen, und ansonsten müssen sie halt Strafe zahlen. Und wenn die dann halt mal, wenn der Patch vielleicht nicht ordentlich eingespielt wird oder irgendwas beim Upgrade schief läuft und dann die Server in einem ganz kaputten Status zurückbleiben, dann ist es halt für so eine Firma wie Amazon irgendwie sehr, sehr schlecht.
Lieber ein bisschen offen, ne?
Ja, das ist halt die Frage, ob das besser war. Also ich denke für Amazon auf jeden Fall, weil Amazon ist ja in dem Fall nicht unbedingt dafür verantwortlich, was ihre Kunden da betreiben. Also für ihre eigenen Services klar, aber wenn jetzt irgendwie, Amazon ist ja letzten Endes nur ein Dienstleister, der irgendwie jetzt einen Load Balancer zur Verfügung stellt, und dann können sie halt sagen, ja okay, es liegt nicht in ihrer Hand, aber wenn die Kunden das möchten, können die ja auch ihren eigenen Load Balancer offline nehmen. Also an Amazons Stelle kann ich schon verstehen, dass sie so reagiert haben. Bei anderen Firmen, ja, ist schwierig.
Ja, so oder so, das ist echt scheiße. So. Also ich meine, ja, wir haben es jetzt ein bisschen hinter uns irgendwie. Es gibt zwar immer noch ein paar Webseiten, die haben
ja, so 30% aller Webseiten in den Top 1000.
Aber, ja. Ich hab hier eine Webseite verlinkt.
Moment. Die wird ja keiner finden,
die nee, 30%. sind die unteren 30%.
Die unteren 30%. Sind random verteilt.
Ja. Also da gibt's schon eine Webseite zu ja, is the internet fixed yet.com.
Aber ich meine, wer jetzt noch nicht geschafft hat zu updaten, diese Webseiten sind dann halt auch nicht mehr unter Maintenance.
Ja, aber das Problem ist, wenn die in Top 1000 sind.
Ja.
Die Webseite zu Windows XP.
Genau. Ja. Also die
ist vom IIS gehostet. Damn.
Also ja diese Webseite, die ich da gerade verlinkt habe, ist theinternetfixedyet.com. Die behaupten, 76% der Alexa Top 100.000 sind immer noch betroffen. Ja. Also sind drei Viertel der Top
76% haben es gefixt. Du musst den Satz schon noch zu Ende lesen.
76%
sind no nicht longer. Mehr okay, 24% sind aber immer noch. Okay, dann ist es ein knappes Viertel. Ich korrigiere mich. Felix hat mich korrigiert. Aber immer noch ein Viertel ist immer noch ein Viertel zu viel.
Ja.
Und also das sind die Top 10.000 Webseiten. Das sind keine Low-Profile-Webseiten, die nicht mehr maintained werden. Glaube ich nicht.
Oder wie mir hier halt
ja, im Schwabenland sagen. Ja, aber das ist jetzt also einfach Dummheit. Also wer jetzt noch nicht gefixt hat.
Ja, ist es definitiv.
Also ich meine, einen Tag, zwei Tage, ja, aber mehr.
Selbst zwei Tage sind eigentlich zu viel. Also wenn, ja, dann muss man da.
Waren das jetzt schon zwei Jahre zu viel. Das
ja, aber die wussten ja nicht Bescheid.
Ja, dann ist okay.
Genau.
Ich weiß,
Unwissenheit schützt vor Dummheit. Unwissenheit
schützt vor Strafe. Klar, nicht, aber das schützt total davor.
Ja, ich meine, wenn du ganz, ganz dumm warst und
Unwissenheit,
Squeeze nicht geupdatet hast.
Alle wissen doch auch, Unwissenheit schützt vor Hackern. Wenn du es nicht weißt, dann ist okay.
Ja,
das ist dann durch Ignoranz.
Das heißt, die Webseite kann man jetzt die ganze Zeit aufrufen und sieht, wie die Zahl hoffentlich immer weniger wird.
Nee, wird
immer oder
mehr.
Einfach.
Irgendwann geht sie hoch. Was?
Ja. Nein,
ja, dann geht es irgendwie Heartbleed 2.0.
2.0.
Nein, die untere Zahl wird hoffentlich weniger werden. Also jetzt sind es 24%, das wird ja hoffentlich dann irgendwann mal.
Ja, aber wenn alle nur auch die Webseite refreshen, dann wird keiner seine Webseite updaten.
Genau. Du musst die ganze Zeit gucken, ob ich das
erwarte. Alle gucken, ob das Internet endlich gefixt ist, anstatt das Internet zu fixen.
Also, lasst uns darauf einigen, dass das definitiv ein Bug war, der das Internet kaputt gemacht hat.
Definitiv. Jetzt ist halt die Frage, wie gehen wir jetzt vielleicht im Persönlichen und so generell als Industrie mit sowas um?
Ausrasten einfach.
Also, ja, nachdem wir ausgerastet sind.
Ach ja, so. Was willst du da machen? Also, ich meine, das ist Software kann Bugs haben. Das wird immer so sein.
Ja, das ist genau das
Problem. Ja.
Schlimm ist halt, wenn es kritische Infrastruktur ist, die kritische Bugs hat.
Ja, aber da gibt's jetzt schon ein paar Punkte.
There's an app for that.
Und eine Webseite.
Ja. Nee, aber da gibt's jetzt schon ein paar Punkte. Ich gebe dir total recht, es ist eine Software, die wird von Menschen geschrieben. Menschen machen Fehler. Menschen wissen nicht unbedingt, was sie tun. Und
wissen nicht, was sie tun.
Dann sollten sie keine Software programmieren, wenn sie nicht wissen, was sie tun.
Ich weiß auch ganz oft nicht, was ich tue. Ganz
der neue
ehrlich.
Film, OpenSSL.
Sie wissen nicht, was sie tun. Nice.
System Administrators.
Ich würde es gucken. They don't know what they're doing. Wood Pirate
for that.
Sehr schön.
Ja, also ich stimme dir zu, Ingo, es ist ein Fehler, es ist ein bedauerlicher Fehler, hoffentlich kein absichtlicher Fehler. Fehler ist ein Backdoor.
Ja, das wollen wir nicht unterstellen. Das glaube ich auch nicht.
Würde ich auch nicht unterstellen, ganz ehrlich.
Ich schon.
Also ich hab schon so viel schwerwiegende Fehler irgendwo in Software gesehen.
Es waren einfach nur Kacknoobs.
Nee, würde ich nicht sagen. Oh. Also ich glaube tatsächlich, ein grundlegendes Problem ist mal so, dass diese Software keine Testsuite hat oder kaum Testsuite. Da gibt's einen Testsordner, da sind ein paar Shell-Skripte drin, wo irgendwie drei Viertel davon auskommentiert ist und der Rest ist irgendwie so ein bisschen.
Also wenn ich gehört habe, OpenSSL, das ist halt auch so ein Code, den will sich keiner angucken.
Eben. Das ist sehr viel Spaghetti-Code, das ist Zeug, was schon seit Jahren und Jahrzehnten wahrscheinlich schon gepflegt wird von unterschiedlichen Leuten, wo immer mal Leute irgendwas beigetragen haben und dann wieder verschwunden sind, wo Leute irgendwie Code geerbt haben, den sie nicht mehr verstehen. Mhm. Das ist alles so ein grundlegendes Problem. Das heißt, da ist halt sowas so einfach saubere Arbeitsweise angeht, geschlampt worden. Das andere ist halt grundlegend, halte ich es für eine dumme Idee mittlerweile, sicherheitsrelevante Software in C zu schreiben, weil es einfach...
Ja, das Problem ist halt, muss da ja... Das hat lass ja auch Performance-Probleme.
Lass
ja.
sie uns in Java schreiben. Nee, aber man könnte ja, keine Ahnung, ich meine, mittlerweile gibt's so Sachen wie, keine Ahnung, schreib's super in Go, C. schreib's in... Mittlerweile gibt's Rust. Wenn du irgendwie Krypto-Zeug machen willst, ist es vielleicht auch gar keine schlechte Idee, sowas in einer funktionalen Programmiersprache zu machen. Also ich habe schon
gehört... Ja, oder lass uns alles zusammensetzen und OpenSSL nochmal neu richtig machen, von vorne so. Aber ja. da müssten sich halt mehrere Firmen zusammentun, ja. einen Haufen Geld in die Hand nehmen und dann sagen, macht mal. Ja, genau, da hat keiner Bock drauf.
Aber sag mal so, auf einen Compiler schreiben hat da auch keiner Bock drauf, wenn es denn schon GCC gab und trotzdem gibt's jetzt C-Lang, was vieles richtig macht und deutlich besser, also mittlerweile.
Oder SystemD.
Oder Systemd, genau. Also das anstatt heißt, ja. Also ich meine, nur die Tatsache, dass es ein Schmerz ist und dass es irgendwie ein Haufen Arbeit ist, muss uns ja nicht, also muss uns jetzt als Industrie nicht davon abhalten, das zu tun, weil irgendjemand hat auch mal mit OpenSSL angefangen.
Oh nein, irgendjemand.
Irgendjemand wird immer wieder damit anfangen.
Ja, das Problem, was ich da halt sehe, ist neuer Code ist hat wieder neue Bugs.
Damn!
Kommt niemals von diesen Bugs. Also vielleicht wäre es auch gar nicht schlecht, so halt einfach eine ordentliche Testsuite für OpenSSL zu schreiben, um solche Probleme zumindest kontrollierbar und irgendwie, sagen wir mal, sicherstellbar zu machen, dass du dass solche Fehler jetzt nicht mehr auftauchen, weil klar, da wurde jetzt ein Fix committed und
was ist denn eigentlich GNU-TLS geschrieben?
Mhm.
Das ist auch C.
Das ist auch C.
Alles ist, diese ganzen Sachen kommen
diese aus ganz, C, die, C. Diese ganzen System, ja. Systemsoftware und Bibliotheksgeschichten, das ist alles C. Und C mag für die, mag eine okaye Sprache sein, um Dinge zu implementieren, aber es ist unglaublich schwer, fehlerfreien C-Code zu schreiben und gerade diese ganze Speicherverwaltungsgeschichte hat so viele Sicherheitsprobleme oder schafft so viele Sicherheitsprobleme und das ist einfach ein Tool, mit dem sich ganz viele Leute ganz doll in den Fuß schießen. Und vielleicht wäre es irgendwie, keine Ahnung, Leute scheinen jetzt mal motiviert zu sein, sowas wie OpenSSL in OCaml oder in Haskell oder in anderen funktionalen Programmiersprachen zu schreiben, die für sowas vermutlich besser geeignet sind. Ich kann das schlecht beurteilen, weil ich möchte mir diesen Schmerz nicht antun, sowas zu implementieren. Aber es wäre vielleicht, sagen wir mal so, ich könnte mir gut vorstellen, dass da bessere Software bei rauskommt. Aber also auch bei der Geschichte mit dem Go-To-Fail, das eigentliche Problem war ja nicht, oh, die haben Go-Tos verwendet oder oh, die haben keine vernünftigen Curly Braces um ihren Code rum gemacht.
Sondern sie hatten keine ordentliche Test-Suite.
Sondern die haben nicht verifiziert, dass der Code das Richtige tut. Und das war jetzt, glaube ich, das grundlegende Problem. Alles andere ist eher nur eine Style-Frage. Aber so die grundlegende Sicherstellung, dass dieser Code irgendwie das tut, was er soll, ist halt nicht gegeben.
Ja.
Und ja, also ich glaube, das Einzige, was man da vielleicht machen kann, ist OpenSSL Geld zu spenden, dass es sich irgendwie mal Security Audits und Leute leisten können, die eine bessere Testsuite bauen. Oder die Hoffnung und vielleicht auch Ressourcen, die man so selber hat, in was Besseres als OpenSSL stecken.
Okay, ich würde da jetzt mal einfach Klappe zu, Affe tot machen, oder? Also wir haben
noch ganz viel Exploit-Code gepostet, das heißt, dass ihr das auch alle ausprobieren
genau,
könnt.
Genau,
ihr
könnt an das alle eigenen, ausprobieren. Ich glaube, auf Metasploit ist es auch drauf, in allen ja. Ihr könnt es gerne ausprobieren. Noch ein wichtiger Hinweis, gibt auch einen XKCD dazu.
Das ist sehr wichtig, ja.
Das der ist wichtigste total, Hinweis.
Gibt vor allem noch genug Webseiten, wo man das dran ausprobieren kann. Ja,
genug eigene Webseiten natürlich. Ja. Also
und
wir würden hier nicht aufrufen, das selber quasi auszuprobieren.
Und der XKCD beendet auch unsere Diskussion sehr schön. Ja, sagt ja, C will be fine. Alles gut, ja. Unsere Gedanken sind frei und ihr könnt machen, was ihr wollt in eurem Kopf. Deswegen,
genau, wir haben jetzt Papier immer noch.
Wir haben immer noch Papier und Gedanken in unserem Kopf. Ja. Auch ganz wichtig.
Solange wir nicht die Gedankenpolizei haben oder solange wir keine Neurointerfaces haben.
Genau. Ja. Solange ist noch alles gut.
Ja. Danach.
Und wenn die dann auch kaputt gehen,
haben wir ein Problem.
Den SSL-Test von SSL Labs schon irgendwo verlinkt?
Bis jetzt noch nicht. Also ich habe.
Ja, das ist ein ganz guter Test, um so mal schauen zu können, ob man so SSL-mäßig überhaupt so
das meiste glaub, der, so. Ich glaube, der zweite Link ist das auch. Ach so, SSL. Ja. Also dieses quasi also alle SSL-Dinge. Also weil es gibt noch mehr Sachen außer diesen quasi einen Bug, nämlich es gibt quasi Verwendung von schwachen Ciphers und alles andere Mögliche, was man alles falsch konfigurieren kann.
Genau, und macht auf jeden Fall Perfect Private Secrecy an, wenn ihr nicht habt.
Damit der Ingo auch auf eure Webseite kommt, weil ansonsten kommt er nicht.
Genau.
Ich komme da nicht vorbei.
Ich habe ein Achievement für euch.
Ja, genau. Ich habe jetzt tatsächlich, wo es geht, das eingeschaltet auch, selbst bei meinem Mail-Server und überall.
Krass.
Perfect Forward Secrecy wäre auch eine Möglichkeit gewesen, um bei diesem Bug zumindest relativ gut drumherum zu kommen. Also,
ja. Naja, du kannst nur sagen, dass der Traffic, der schon mal verschlüsselt von deinen Diensten gesendet und empfangen wurde, dass du den nicht mehr im Nachhinein.
Ja, und das ist doch schon mal ein ganz großer. Ja.
Das ist schon ein großer Punkt, aber das hilft halt immer noch nicht den Daten, die aus deinem Speicher rausgelaufen sind.
Ja.
Ja, aber da dieser Schlüsselaustausch über Diffie-Hellman stattfindet, war zumindest die Verschlüsselung, der Transportweg an der Stelle gesichert. Was, wenn du normales SSL mit diesem Bug eingesetzt hast, nicht gesichert ist. Weil wenn jemand an den Key kommt, dann kann er halt alles entschlüsseln.
Jo.
So.
So ist es.
Gehen wir weiter?
Endlich zu den lustigen Sachen im Leben.
Ach, Gott sei Dank.
Ja. Die lustigen
Sachen. Was ist das nächste?
Weiß ich nicht. E-Mail-Konto mal wieder geklaut.
Oh nein, immer noch keine lustigen Sachen.
Das ist total lustig, glaube ich. Ach so, war das die Geschichte, wo irgendwie 15 Millionen Konten jetzt schon
18 Millionen. Oh, 18. Ja, sie haben wieder 18 Millionen abgefischt.
Lass mich überlegen, das BSI hat wieder eine tolle Webseite geschaltet, wo du testen kannst.
Es gibt wieder einen Honeypot vom BSI, Tatsache.
Scheiße. Shared, wie praktisch.
Ja, warte, muss
hast
ich
du
machen.
Auch schon eingegeben, deine Daten?
Nein. Ich war versucht davon.
Doch, muss ich machen.
Dazu, weil tatsächlich dann von einem Bekannten von mir, also von einer Bekannten von mir, tatsächlich dann auf einmal der Login irgendwie zum E-Mail-Postfach nicht mehr ging. Und das Tolle an der Sache,
nachdem sie das bei dem BSI eingegeben hat.
Genau. Nee, ich habe das auch alles nachträglich gecheckt. Ich glaube, es war eher, dass sie
ihr Passwort vergessen hat.
Ja, ich habe das alte Passwort notiert und sie hat irgendwie das Passwort verändert zwischenzeitlich und
dann ging's nicht.
Man weiß ja, wie das mit manchen Menschen ist, dann vergessen sie die Passwörter und so weiter. Und das eigentlich Fiese an der Sache war dann, dass ich natürlich eine andere, meine uralt GMX-Adresse dann als Passwort-Reset-Adresse eingetragen hatte. Und halt eine Stunde vorher war halt wieder der Tagesschau-Effekt eingetreten. Also wenn ihr einen deutschen Hoster, also wenn ihr irgendwas bei GMX, web.de, sonst was lahmlegen wollt, ja, kauft euch einfach irgendwie einen 5-Minuten Sendebericht in der Tagesschau, wo ihr sagt irgendwie, wir sind alle doomed.
Die Welt geht unter.
Und ihr müsst euch jetzt alle gleichzeitig bei GMX einloggen.
Ja,
einfach
mal so hart die Ohren angelegt.
Ja.
An dem einen Abend. Also ich habe null Reaktion mehr bekommen.
Ja, aber das war doch vorhersehbar. Also natürlich. Ich meine, das weiß doch GMX eigentlich.
Also ich denke, das ist, glaube ich, dieselbe Mentalität wie die Leute, die, wenn mal irgendwie in Wochen, also auf einen Freitag oder auf einen Montag oder so einen Feiertag fällt, die dann die Supermärkte gleich leer kaufen müssten, als würde jetzt die...
Das passiert Welt jetzt wieder vor Ostern.
Das ist
vor
bald
Ostern.
Wieder.
Genau, ich habe es gerade schon im Hinterkopf.
Der Donnerstag vor Ostern nicht reingehen. Einfach nicht wegfahren,
einfach
nicht reingehen.
Sterben, ja.
Genau, einfach Mittwoch einkaufen. Bam.
Genau, und mittwochs ist gar nichts, da ist so Tumbleweed.
Ja, genau.
Und donnerstags und so. Denken die Zombies kommen.
Ist ja auch so.
Kommen wir zurück zu diesen vielen E-Mail-Adressen, die verloren gegangen sind. Passwörter zu den E-Mail-Adressen, die verloren gegangen sind.
Ja, das ist halt einfach nur so ein Ding, das uns jetzt jeden Monat begleiten wird. Also ich glaube, die vom BSI, die haben halt einfach ein paar neue hippe Webentwickler. Und die müssen die ganze Zeit so Webseiten aufbauen.
Die scrollen jetzt lauter E-Mail-Adressen im Internet ab.
Und halt auch, also es ist halt auch wieder so dubios, weil es halt einfach wieder nur heißt, bei irgendwelchen Ermittlungen im Internet, ich frage mich immer, wie das ist, so gucken die in irgendwelche Botnetze rein und dann liegt da so ein Koffer, so ein virtueller rum und da sind E-Mail-Adressen
virtueller
drin,
Koffer, ja.
So, und dann stolpert der BKA oder LKA-Beamte drüber, so, ups, da bin ich aber an einem virtuellen Koffer mit E-Mail-Konten hängen geblieben. Oh, mal reingucken. Und jetzt, also... Und das eigentlich Schlimme darin ist, man muss ja eigentlich schon irgendwo herkriegen, die Information, wo diese Daten nachher herkamen. Und es wird halt einfach irgendwie nie jemand belangt dafür. Also das wird halt einfach immer wieder passieren.
Das ist das Allerschlimmste einfach, dass nichts passiert.
Also genau, es wird halt einfach immer wieder passieren und es wird nichts an der Wurzel des Problems passieren. So.
Ja. Genau, außer das heißt, die Leute werden dafür hart bezahlen.
Genau.
Und dann vielleicht.
Das heißt, wir können uns eigentlich schon irgendwelche Skripte und Tools einrichten, um ständig so automatisiert bei GMX und Web.de und so die Passwörter zu ändern für unsere Eltern oder wen auch immer.
Wie praktisch. Vielleicht gibt es da Dienste, so einen Online-Dienst, der das dann für dich macht.
Oh ja. Password Change as a Service.
Password Changing. If this then that. So, wenn man wieder Password Breach, Passwort ändern.
Genau, hey, hier. Und dann nur dummerweise bitte keine laufenden Passwortlisten verwenden.
1, 2, 3.
Einfach für alles Keybase verwenden.
Ja. Oder das Passwort Dingsi eurer Wahl natürlich.
Passwort Dingsi eurer Wahl.
Passwort Dingsi eurer Wahl. Wer sich echt nur noch mit Keybase verschlüsselte Nachrichten schicken.
Klar. Keybase. Stimmt, Keybase. Oh yeah, Keybase. Oh yeah, Keybase.io. Bam.
Ja.
Der beste coole Shit der Welt.
Okay, also testet. Ich weiß keine Ahnung. Ja, ich überlege gerade, ob die Leute zum BSI gehen sollten.
Doch, sie sollen alle zum BSI gehen.
Ja, geht zum BSI, macht die Personenkontrolle.
Nein, wir haben jetzt festgestellt, wir haben jeden Monat eine SSL-Dings, dass es kaputt geht. Und wir haben jeden Monat E-Mail-Adressen, die flöten gehen. Was ihr machen müsst, ist immer eure E-Mail-Adressen ändern und eure Passwörter ändern. Am besten jeden Monat einmal oder am besten wöchentlich. Ja. Und zwar immer 20-stellige Passwörter.
1000-stellige Passwörter.
Wir kriegen im Prinzip jetzt bald die Situation, immer wenn sie in Filmen so den nuklearen Football rausziehen, ja, dann haben alle Berechtigten, so der Präsident und seine Mitarbeiter da,
der die Code haben
dann
so ist Karten, 000,
auf denen 000, so 000. Auf denen so 6 verschiedene Codes stehen. Und so muss man sich das jetzt auch zulegen. Immer so 6 verschiedene Alternativpasswörter, dass man immer die Karte rauszieht. Oh, ich muss mir schon wieder ein neues Passwort. Ich nehme dieses Mal dieses neues Passwort eintragen. Klack.
Bam.
Ja? Und dann kann man immer so drüber rotieren, so über eine gewisse Zeit.
Jetzt braucht man nur noch
jetzt all den Leuten, hängt man so Karten an.
Ein Passwortrotator.
So ein Rolodex mit Passwörtern.
Dann braucht man nur noch irgendwie eine Methode, die dann die Passwörter auch gleich überall updatet auf allen Services, die man so benutzt.
Ja, Password Changing as a Service.
Password Changing as
a Service. Das wäre doch mal was. Du solltest eine Website bauen.
Hab ich doch gesagt.
PCAS.
Genau.
Oder einfach eine Android-App, die einfach immer nur sagt, ja, wir haben ihr Passwort geändert. Tschüss. Passt schon.
3,99.
Wird schon gut gehen.
Kostet 3,99.
Ja. Ist mein Passwort sicher? Geben Sie es hier ein. Ja, ist sicher. Ist sicher. Bei uns sicher.
Genau. Ist dein Passwort geleakt?
Nein.
Jetzt schon.
Gib bitte dein Passwort ein, damit wir nachschauen können.
Genau.
Sehr gut.
Ja. Genau.
Okay, dann Indien. Ach nee, Vorratsdatenspeicherung. Jetzt kommen wir zu den guten Nachrichten.
Endlich Vorratsdatenspeicherung.
Endlich mal gute Nachrichten.
Endlich mal gute Nachrichten.
Endlich wieder Platz in der Vorratskammer. Ja.
Vorratsdatenspeicherung von der EU gekippt, zumindest in Teilen. Ich habe es nicht durchgelesen, aber
ist aber schön.
Ja, aber irgendjemand wird es mir schon erklären. Also
du weißt schon, dass wir nicht so die Politikmenschen sind und du machst das immer.
Wie? Ich bin doch hier, damit ihr mir die Welt erklärt.
Ja, nee, ist klar.
Weil ihr merkt, ich habe
wir reden nur Müll die ganze Zeit.
Ich habe ja diese Woche überhaupt gar nichts mitgebracht von den Themen. Ich lasse mich hier nur berieseln.
Ja, nee, ist klar.
Ja. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist jetzt fast kaputt.
Fast.
Oh yeah.
Also es gibt hohe Hürden für diese Vorratsdatenspeicherung.
Also es gibt da scheinbar noch irgendeine Klausel. Also ich muss dazu sagen, ich habe den Bericht.
Du hast ihn verlinkt, aber nicht.
Ich habe ihn verlinkt, aber ich habe nur den Anreißtext gelesen.
Okay.
Muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen.
Oh Mann.
Aber es scheint da auch noch eine Klausel zu geben, die man vielleicht für eine weitere eingeschränkte Vorratsdatenspeicherung benutzen oder ausnutzen könnte. Ich hoffe mal, dass es nicht kommen wird oder dass es, wenn, wieder von irgendwelchen Gerichten gekippt wird, weil also ich möchte ja nicht auf den gesunden Verstand von unseren Politikern
hoffen.
Nee, die CDU will das unbedingt. Die drängt ja den Heiko Maas schon ziemlich lange jetzt endlich mal wieder zu speichern, die Vorratsdaten.
Mhm.
Und da
Herr Maaßen, speichern Sie doch endlich mal wieder ab hier.
Speichern Sie.
Und nachher stürzt der Rechner ab und das Word-Dokument ist weg.
Oh nein. Oder die Excel-File geht nicht mehr auf.
Du, das Schlimme ist, die denken wirklich so. Die CDU-Politiker hätten das wirklich gerne, das alles. Sie
das Internet bitte nochmal aus, ja, für alle
speichern Sie es einmal weg. Ich meine, noch war der Heiko Maas ja irgendwie ein bisschen, nee, machen wir erstmal nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie das jetzt gedeichselt kriegen. Ja. Ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich meine, das EuGH hätte ja auch Scheiße entscheiden können, aber sie haben es gut gemacht und deswegen sind wir an der Stelle glücklich.
Kriegen sie ein Plus eins von uns.
Natürlich. Genau.
Und ein Like.
Ja, Likes EuGH. Flattert doch mal alle das EuGH.
Kann man die flattern? Haben die so ein Flattern?
Nee, ich glaube nicht. Aber
das ist ja blöd, dann können wir es nicht machen.
Ihr könnt ja einfach die Leute, die ihr könnt euch da vorstellen und die Leute, die rauskommen, mit Geld bewerfen. Am besten mit Kleingeld.
Genau, mit Coins.
Mit Bitcoins.
Mit Bitcoins
bewerfen. Genau, einfach mal, oh. Und dann plötzlich so Schlagzeile. Politiker wurden mit Computerhardware angegriffen.
Bitcoins. Mit virtueller Währung angegriffen.
Ich habe mein Bitcoin-Wallet auf die Politiker geschmissen.
Genau. Ja. Yeah. Zack. Ist eh leer.
Genau.
So
Mount Gox.
Meine ganzen Liabilities.
Indien verliert, soll das heißen, oder?
Indien verliert.
70% des Callcenter-Geschäfts.
Ja! Das ist meine News.
Ja, kannst du mal richtig schreiben?
Nee, kann ich nicht, siehst ja. Nee. Ist meine Gulli-News für diese Sendung.
Gulli-News der Woche.
Verliefte gerade 70% meiner Rechtschreibfähigkeit.
Oh nein, die ist jetzt einfach verloren gegangen.
Ja, ich hab die Woche auch gesehen, die Bundesnetzagentur hat irgendwie einen Callcenter abgeschaltet, war das eine in Indien da.
Vielleicht hängen die beiden Sachen zusammen.
Haben irgendwelche Rufnummern gesperrt.
Jedenfalls, ich habe ja immer gedacht, Callcenter sind quasi in Indien, weil die so billig sind. Und es war auch eine ganze Zeit lang so. Aber jetzt ist es so, dass diese ganzen Callcenter nicht mehr in Indien sind, weil sie zu teuer geworden sind. Und dieses Callcenter-Geschäft ist jetzt abgewandert in Niedriglohnstaaten. Also abgesehen davon, dass Indien auch schon relativ niedrigen Lohn nur hat. Wie die Philippinen oder Osteuropa. Das heißt, vielleicht ist es bald vorbei mit Ranjit im Helpdesk.
Oh Gott.
Und da muss man jetzt überlegen,
die konnten ja wenigstens noch schlechtes Englisch.
Ja.
Wenn das jetzt nach Osteuropa oder in die Philippinen geht, dann wird es ja noch katastrophaler.
Ja, richtig. Ja, oder du verstehst es ja auch.
Ich weiß nicht. Aber es heißt doch nicht, dass es gut ist.
Ach. Ja, man hat sich nicht. An das indische Englische wenigstens schon gewohnt gehabt. An das
schlechte Englisch. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe es bis jetzt eigentlich noch nie. Obwohl ich telefoniere auch sehr ungern mit Hotlines. Deswegen. Ja, nee, ich habe, glaube ich, noch nie mit einem Menschen mit indischem Akzent an Hotline geredet. Aber
auf jeden Fall gehen die jetzt alle weg.
Vielleicht rufe ich die falschen Hotlines.
Ja.
Das ist
Amazon
Drone.
Ja, der Jeff Bezos hat gemeint, das Amazon Fresh Ding, das wollen sie ausweiten. Amazon Fresh ist ihr Essenslieferservice, wo du halt so eine Freshbox kriegst und da ist dann Essen, das was du bestellt hast, drin und sie tauschen das halt im Prinzip nur aus. Und hat halt in dem Zuge auch mal gesagt, so das mit den Drohnen, das wir da vor einiger Zeit mal hatten, was irgendwie so ein halber April-Scherz oder so war. Das ist so voll real und so, das wollen sie voll machen.
For real!
Also.
Kommt jetzt.
Morgen. Genau, sie sind gerade wohl schon, das Prime Air Team wäre schon wohl im Flight-Test der fünften und sechsten Generation ihrer Drohnen.
Shit, haben
und sie haben die Designphase für Generation 7 und 8. Das hört sich schon krass an, das hört sich so nach Skynet irgendwie an, so. Roboter Generation 2 und 3 sind bereits ausgerollt, töten schon Menschen. 3 und 4 oder 4 und 5 Designphase. Passt schon. Goldene Zukunft.
Golden. Oder eher, keine Ahnung.
Ja, und sie haben jetzt auch diesen Amazon Dash da vorgestellt. Diesen komischen Stick, den man A, was diktieren kann und B, aber auch mit dem man einfach so Dinge scannen kann und dann wird das automatisch.
Und
dann
wird es direkt gekauft? Oder
ja,
das,
ich mehr oder weniger, das kommt dann irgendwie echt direkt so auf deine, mehr oder weniger deine Buy-Liste und dann kommt am nächsten Tag die Amazon Fresh Drohne und Schmeißt dir, was weiß ich, so das Zeug halt einfach so. Hier, du wolltest Tomaten, bam. Du wirfst dich mit Tomaten.
So kaputt einfach.
Tomaten.
Der fällt dir direkt alles auf den Kopf.
Genau, Tomato, ja. Tomato.
Ja, stimmt. Tomato. Du gehst einfach, du nimmst einfach diesen Dash und gehst irgendwie durch deinen Kühlschrank oder gehst einkaufen, gehst in den Laden um die Ecke und nimmst die Sachen nicht mit, sondern scannst dir einfach nur ein, was du kaufen willst. Und nächsten Tag kommt's per Drohne.
Ja. Das macht schön. Ja total Sinn, durch, wenn du schon im Supermarkt bist, Sachen zu scannen, damit es am nächsten Tag per Drohne kommt.
Ja, ja, das habe ich ja halt auch so gefragt. Ja. Du bist im Supermarkt.
Du bist am Supermarkt.
So, eigentlich brauche ich das.
Ja, aber eigentlich musst du es dann nicht heimtragen. Ja, das macht schon besser.
Oh ja,
das ist total gut.
So eine Wasserpatrone.
Wenn ich so drüber
nachdenke. Würde ich gerne morgen schon mal kaufen.
Ja. Ja, weißt du, so der erste Gedanke war, was, das macht doch gar keinen Sinn. Dann denke ich mir, oh, man muss es nicht heimtragen. Ja,
brauche ich unbedingt. Nice.
Ja.
Ja, also es bestellt es nicht automatisch, sondern es kommt dann mit halt erstmal in so eine Liste.
In deine Like-Liste oder
ja,
was?
Ja, genau, so. Und dann musst du halt am Ende auf deinem Rechner sagen, ja, okay.
Jetzt möchte ich es aber wirklich Liste haben.
Bestellen.
Vielleicht machst du was Facebook demnächst auch, dann kannst du mit dem Oculus Rift durch einen virtuellen Supermarkt laufen und was kannst da deine denn? Sachen bestellen. Und dann kommen die mit der Amazon-Drohne.
Das macht total viel Sinn einfach.
Oh Gott, das wäre so cool.
Ich würde es kaufen.
Ich hab mal
könntest du noch die Zombies simulieren, die dir dann währenddessen hinterher rennen? Da so hast du auch noch Spaß dabei.
So viel Spaß für so viel gute Ideen.
Ja. Ich habe mal bei einem Unternehmen gearbeitet vor etwa fast 10 Jahren. Das war ein ganz großes Ding im Beschlagsgeschäft, also Beschläge für Türen und so weiter. Und da haben halt im Wesentlichen so Handwerker eingekauft und die hatten so einen Stift. Also die hatten so einen Stift, wo du dann den Barcode scannen konntest. Ja. Aber es war halt nicht so, dass du das so hingehalten hast und dann hat es den gesamten Barcode erfasst, sondern du musstest halt echt so über den Barcode, also das ist halt, ja genau, so ein Kuli gewesen im Prinzip, den du über den Barcode ziehen musstest. Mhm. Und weil das Ding halt damals noch keinen WLAN und so hatte, war das halt das mega Hassel-Ding, weil man hat wirklich so Handwerkern und so zugemutet, so einen Barcode mit so einem Stift abzuscannen, dann noch irgendwie eine Taste zu drücken, glaube ich, irgendwie um die Anzahl einzustellen. Und das hat man dann alles in dem Ding gespeichert. Das konnte halt irgendwie so 8 Positionen oder so speichern. Und dann musste man in so eine hässliche Dockingstation reinstecken mit irgendeiner hässlichen Windows-Software.
Nice.
Aber das kommt anscheinend wieder, ja. Und dem Dash kann man das halt auch diktieren. Ja, keine Ahnung.
Wie praktisch.
Wenn es von Google ist, dann kommt dann der Big Dog vorbei und tut
der Big Dog.
Der Big Dog, der steht dann vor deiner
Tasche
Tür.
Dann.
Ja, und der tut dann schon mal vorsichtshalber deine Tür sprengen.
Ja.
Vorsichtshalber.
Ja, natürlich.
Nee, der hat halt, in der einen Tasche hat er halt die Tomaten und in der anderen hat er noch so Ammo.
Ammo, genau.
Oh,
und obendrauf sind Gatling-Gunner.
Ja. Falsch geliefert, sorry.
Whoops.
Ja, we'll dann kommt
ich fahr zurück.
Ich meine, das könnte man ja total optimieren. Dann ist das so halb Warenausbringer, halb Profikiller. So, genau. Dann, weißt du, wenn dann zufällig gerade irgendjemand.
In der Nacht und am Tag.
Ja, nee, wenn dann zufällig jemand auf deiner Route, wenn der Big Dog beim Tomaten ausliefern dann irgendwo merkt, oh, hier in der Nähe wohnt jemand.
Den bringe ich noch kurz um.
Jemand, der irgendwie...
Das
kriege ich auf meiner Tour noch runter.
Weißt du? Direkt auf meiner Tour noch.
Traveling Salesman-Problem, ganz anders.
Ja, plötzlich macht das Traveling Salesman-Problem dann auch noch für Profikiller Sinn. Ja.
Spaß sogar.
Und Spaß mit Tomaten. Dann kann er den Toten mit Tomaten... Nee, lassen wir das.
Ich finde es okay, ist okay.
Mit Kunstblut.
Kommen wir
Kunstblut,
zu
genau.
Roundcube 1.0.
Wow.
Ja. Roundcube, der beste Webmailer ever.
Also eigentlich der einzig benutzbare.
Genau, also der einzige, der einzig wahre Webmailer.
Nicht der einzig wahre, der einzige, den man überhaupt einigermaßen benutzen kann, weil wer mal sich mit Squirrel Mail oder mit Outlook Web Access oder sowas rumgekämpft hat.
Oder mit webmail.de wahrscheinlich.
Webmail.de.
Was ist denn
Webmail.de?
Web.de.
Ach so, ja, Web, sowas.
Ja, ich hab mich noch nie auf Web.de eingeloggt.
Web.de Mailer.
Ja.
Mailor.
Dann sind die wahrscheinlich alle Pain. Und der beste Open Source überhaupt ever ist jetzt endlich in der stabilen Version 1.0.
Endlich stabil.
1.0.
War der davor so nicht stabil?
Doch, der war genauso stabil, bloß er hatte keine 1.0.
Also ich weiß nicht, ich kann mich noch an Version 001, 002 oder so erinnern.
Ja, 003 war auch noch nicht gut.
Danach 003. Wurde es besser.
Aber ab 6 war eigentlich, also 06 war alles prima. Seit 06 benutze ich Roundcube eigentlich standardmäßig.
Ich benutze ihn jetzt einfach nicht mehr, weil ich jetzt irgendwie...
Ja, du hast aufgegeben.
Ich habe aufgegeben.
Bis zum Evil Empire übergegangen. Aber ich setze ja immer noch eigene Mail-Server auf. Ich habe die Woche nichts anderes gemacht.
Das tut mir leid, Ingo.
Ich weiß.
Zertifikate und Mail-Server.
Ja, ich habe es tatsächlich geschafft, im DFN ein Zertifikat zu erstellen oder zu beantragen, was mehrere Subject Alternative Names hat. Ja.
Ist das was Gutes?
Ja, das ist was Gutes.
Was machst du?
Ja.
Wusste ich nicht, dass das überhaupt geht.
Ja, das wussten wir bis dahin auch nicht, aber wir haben es getestet und es geht. Ja.
Dann ist ja, ist ja
ist nice,
ist total ist okay. Geil, ist total gut.
Also ich wollte das nicht machen und ich mache das deswegen auch nicht, aber das ist ja jedem sein Bier.
Ja.
Aber Roundcube ist auf jeden Fall, wenn man sowas betreibt und einen Webmailer haben möchte, so die Wahl. Ist zwar ein bisschen PHP-Gefrickel und so, aber für das ist es noch ganz cool. So.
Und ja. Hat Drag and Drop, hat einfach ja, alles,
was man... Plugins ist erweiterbar und
genau, und so. Für diese, es gibt jetzt ein neues Plugin Directory unter plugins.roundcube.net. Mhm. Sind noch nicht so viele drin, aber vielleicht wird es ja demnächst mal so die zentrale Anlaufstelle, wo sich Roundcube Plugins sammeln, fände ich ganz nett. Eins der wichtigsten Plugins, die ich so verwende, ist auch da drin schon. Das ist dieses Scythe Rules. Ist ein bisschen besser als Managed Scythe, finde ich. Das ist auch schon in diesem Plugins Repository drin. Und ansonsten, ja, neuer, höher, weiter. Irgendwie Konfiguration nur noch in einem File.
1000 gut, alle plus optimized eins, UI. Likes.
Ja, ja. Super, prima. Ich hab's many noch nicht.
Nice.
Ich hab's
die many nice, wow.
Ich hab die neueste Version jetzt noch nicht.
Mail.
Such mail.
Noch nicht installiert, aber werde ich wahrscheinlich demnächst tun. Mail-Server, total super Sache. Ich hab die Woche echt nichts anderes gemacht.
Und ich SSL geupdatet natürlich.
Oh, sofort. Kam raus, habe gleich mich auf alle Maschinen eingeloggt und festgestellt, wie viele Debian Squeeze ich tatsächlich noch betreibe.
Für Debian Origin noch hast.
Nice. Weil die mussten nicht geupdatet werden. Ja, das war meine Woche deswegen. Das
ist eine schöne Woche, die du hattest.
Ja, so LDAP-Abfragen bauen.
Spannend. Oh, das hört sich total toll an.
Ich weiß, ich kann Mails aber nicht mehr sehen jetzt. Langsam.
Ja.
Ja.
Ja, ja.
Ja, aber... Selber gehostete Mails, total gut. Ich freue mich so. Kommen wir zu.
Mails mehr sehen, aber die schon.
Hauptsache der Ingo freut sich.
Ich freue mich. Meine eigenen Mail-Server, ich freue mich.
Hauptsache die Schmerzen sind vorbei.
Dropbox.
Dropbox.
Was ist das?
Weiß ich nicht, Pleide jetzt reingeschrieben.
Pleide, warum hast du es reingeschrieben?
Irgendein Hörer, ja. Glaube ich, auch geschrieben.
Ja, das, ich hatte das tatsächlich auch schon. Ich glaube, das war sogar der Leadname.
Oder es war das Schmidtlauch.
Genau, der Schmidtlauch oder der Leadname, weil wir haben gar keinen anderen Hörer eigentlich.
Nee,
wir
haben eigentlich nur, es war Schmidtlauch.
Da war Schmidtlauch.
Oh, es war Schmidtlauch.
Gut. Ja. Dropbox, ja, irgendwie lustig, gestern, oder war es heute? Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie viel ist heute? Nee, es war gestern. Ja. Gestern ist auch noch gleichzeitig neben dem ganzen OpenSSL-Fuckup bekannt gegeben worden, dass Condoleezza Rice den Dropbox-Aufsichtsrat, dem Dropbox-Aufsichtsrat beitreten wird.
Was war die nochmal? Verteidigungsministerin oder ja. Außenministerin?
Die war Staatssekretärin und die war Außenministerin.
Und der Bush, der Rumsfeld war Verteidigungsminister.
Ja, genau. Also Rice die hat aber auch irgendwie so in danach, der Bush-Administration irgendwie böse Spiele mitgemacht und ist irgendwie dafür bekannt, nicht autorisiertes Abhören.
Die hat die NSA erfunden.
Ja, also ja. Sie steht für das Böse, sagen wir es mal so. Und auf der Webseite. Die Frage ist halt, ob man will, dass so jemand bei so einem Dienstleister wie Dropbox was zu sagen hat, den wir ja alle eigentlich schon.
Den wir bisher gut mochten.
Gerne benutzen.
Vielleicht genau dasselbe Problem, was Mozilla auch hatte. Die hatten ja plötzlich so einen CEO, den sie jetzt
nicht mehr haben. Und alle haben geweint, oder?
Ja. Habt ihr doch mitgekriegt, oder?
War das auch total traurig.
Ja, aber Condoleezza Rice ist ja leider nicht homophob.
Ja, aber die ist
weißt du doch nicht.
Die ist einfach der Teufel.
Die ist, glaube ich, schlimmer als homophob.
Ja, aber
sie hasst alle Menschen.
Sie äußert es halt wahrscheinlich nicht so nach außen und das ist halt nicht so geil.
Also, du meinst, wenn sie das auch gemacht, vielleicht hat sie ja auch für
ich sehe halt
Proposition 8 gesponsert.
Die Problematik, die ich halt bei der ganzen Sache sehe,
ist Republikanerin. Ich habe das gerade nochmal nachgeguckt. Ja. Da kannst du aber sicher sein, dass die homophob ist.
Also, ja, aber vielleicht hat sie nicht dagegen gespendet, sondern sie hat die Initiative ins Leben gerufen. Egal. ich glaube halt einfach, die ist halt nicht so eine, also hier vielleicht, aber in den USA halt einfach nicht so streitbare Persönlichkeit.
Mhm.
Also auch wenn es jetzt da Dropbox und so weiter gibt, ich glaube halt ein Großteil der Amerikaner ist es halt egal. Wohingegen so ein Brandon Eich, wenn er halt irgendwie richtig homophob ist oder auch nur $1,000 irgendwo spendet, das halt gleich irgendwie ganz viele Leute auf den Plan ruft. Ich meine, Mozilla und Dropbox sind auch nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Ja, ich glaube, das Ding ist halt auch...
Stimmt, also die einen sind gut und die anderen speichern einfach viele Daten.
Die speichern einfach alles. Ja.
Also ich glaube halt auch bei der Brandon Eich-Geschichte... da war halt viel von der Kritik, die kam halt aus dem Mozilla-Dunstkreis und der Mozilla-Dunstkreis ist halt eher...
Mozilla-Dumpfkreis.
Der Dumpfkreis, der ist halt eher so...
bisschen linker orientiert.
Eher so liberal eingestellt eher...
Also
eher
für US-amerikanische Verhältnisse links,
ja.
Für uns liberal, also für Europäer eher liberal, genau. Mhm.
Ja, schön. Genau. Und
die Welt sich gerade zurück.
Ja, und ich glaube, da ist es halt wirklich so, dass dann und halt die Kritik, die kam dann eher von den Leuten, die total Mozilla mochten und halt es ungern gesehen haben, dass so eine Firma oder so eine Organisation, muss man eher sagen, wie Mozilla jemanden an der Spitze hat, der irgendwie auf so eine Art und Weise fragwürdig ist. Und hier ist es halt so, Dropbox, ja, das ist, glaube ich, größtenteils wird es halt auch von, in Anführungszeichen, jetzt ganz normalen Menschen verwendet. Ich glaube, die normalen User, die sich jetzt irgendwie in ihren Firefox installiert haben, die interessiert es, glaube ich, auch nicht so wirklich, wer da jetzt an der Spitze der Firma steht.
Aber, je nachdem. Gibt bestimmt Leute, ja. Denen das wichtig ist.
Ja, die Frage ist, wie geht man damit um, wenn jemand irgendwie eine schwierige Persönlichkeit plötzlich im Aufsichtsrat da sitzt?
Das ist eine gute Frage.
Also ich kann da tatsächlich jetzt noch nicht wirklich sagen, ob ich da irgendwelche
Konsequenzen draus ziehen werde. Also ich meine, ist nicht ganz so schlimm wie Vorstand, ne?
Oder die Geschäftsführer im Fall von Brandon Eich.
Ja, das ist das Gleiche.
Ist das das Gleiche?
Der Vorstandsvorsitzende ist der
CEO. Ja, ein Vorstand versus der Vorstandsvorsitzende.
Ja, okay. Ja. Also ja. Der Vorstandsvorsitzende ist der CEO. Und
Boardmember ist Aufsichtsrat, und also nochmal ein Stück weit hintergelagert.
Ja. Nee, das sind nur die Kontrolleure des
im Wesentlichen Vorstands. Des Vorstands. Ja, genau, also zurückgelagert vom Tagesgeschäft weg.
Genau, die kontrollieren die nur, sagen, also haben nichts mit dem, sagen nicht, pass mal auf, morgen geht's da lang, sondern... Ja.
Die sind in der Regel nur von den Konkurrenzunternehmen morgen. Und in den Konkurrenzunternehmen, den Aufsichtsräten, dort sitzen wiederum die eigenen und so. Das ist immer ganz gut.
Mhm. Morgen geht's dann direkt gegen alle schwulen Leute natürlich.
Ja.
Das ist ja, was man dann im Vorstand sagen würde quasi.
Was?
Ich hab's nicht...
Geheime Board-Meetings.
Geheime Board-Meetings.
Keine Ahnung, worum es gerade geht, aber... Du hast bestimmt nicht recht.
Felix, was? Ich habe homophobe
Gedanken geäußert.
Oh Mensch, das ist jetzt aber fies von euch.
Ja. Nee, nicht gut. Ich brauche Strom.
Mach doch.
Nimm ja, Strom. Bin ich doch gerade dabei.
Hier. Bedien dich.
Ja, das funktioniert.
Wir haben nicht. Hier eine ganze Dose
von. Dann bräuchte ich hier noch Adapter. So, dankeschön. Dann brauche ich nicht.
Ja, ist schwierig. Also ich bin mir tatsächlich noch nicht sicher, ob ich daraus irgendwelche Konsequenzen ziehen werde.
Also ich sag mal so, alternativlos.
Ich habe halt gerade so ein bisschen, sagen wir mal, ich habe.
Ich glaube, die wichtigen Sachen speichern wir auch mittlerweile gar nicht. Also wir jetzt als Nerds speichern die wichtigen Sachen ja schon nicht mehr in der Dropbox, sondern nur noch.
What?
Echt? Speicherst du noch?
Ich speichere so ziemlich alles in der Dropbox.
Okay, dann solltest du drüber nachdenken. Also bei mir ist es so, die ganz wichtigen Sachen tausche ich jetzt mit SparkleShare zum Beispiel über mein eigenes Git aus oder mach's irgendwie anders. In der Dropbox liegen natürlich, weil es viele benutzen und man da einfach Leute erreichen kann. Mein Gott, ein paar Bilder, die man irgendwie, wo es nicht schlimm ist, wenn die NSA drankommt oder wenn Condoleezza Rice die sich nachts anguckt.
Und dann plötzlich Ingo sieht.
Also, genau.
Ja, genau. In meiner Dropbox, da liegen fürs Archiv Bilder von Ingo, als er 16 oder 15 ist.
Ja, super. Ja, ja.
Ja. Und die guckt Webseite. Sich Condoleezza Rice an.
Ja,
und geilt sich darin auf.
Oh yeah, geile Webseite.
Nee, geiler Ingo.
Oh, Ingo.
Sag mal so, es hinterlässt so ein bisschen faden Nachgeschmack und ich habe das dumpfe Gefühl, dass jetzt hier Dropbox auch wie Twitter oder Facebook oder sonst was irgendwie halt zu irgendwas verkommt, was man letzten Endes eigentlich nicht mehr benutzen will. Aber bis es mir akute Schmerzen macht, werde ich es, glaube ich, weiter benutzen. Also momentan ist es noch nicht akut, momentan ist es nur so ein ungutes Gefühl, würde ich mal sagen.
Es nimmt halt immer zu, ne? Ja, SCA, genau. Ganze NSA-Geschichte, ja. Jetzt Control Dieser Rise. Ja. Wenn noch was passiert, könnte man dann langsam seinen Account löschen. Mhm. Aber man hat da so viel Speicherplatz, so kostenlos.
Das ist ja, die haben das halt auch schon geschickt angestellt, ne?
Ja, so. Ja, die hatten den Login halt auch relativ gut gemacht, weil es ist ja nicht nur so, oh, du hast jetzt da deine ganzen Freunde und hast mit denen Daten geteilt. Nein, du hast Aufwand betrieben, um Leute zu werben, damit du mehr Speicher bekommst, und diesen Aufwand, der wäre ja umsonst. Also das ist so dieses...
Das willst du ja auch
nicht. Genau, und das will man ja auch nicht. Das ist ja dieses, na, wie nennt sich diese Fallacy, die Sunk-Cost-Fallacy, kann man mal irgendwie, da gibt es einen Wikipedia-Eintrag zu.
Bestimmt.
Das ist so dieses Problem bei der Geschichte. Das ist eigentlich ganz, ganz geschickt gemacht, indem du da Benutzer bewirbst und da eine Belohnung dafür bekommst, denkst du dann, oh, diese Belohnung, die du dafür bekommst, die ist ja dann weg, wenn du jetzt diesen Account zumachst, und dann war der ganze Aufwand umsonst.
Mhm.
Ja.
So ist es.
Aber ist marketingtechnisch sehr, sehr kluger Schachzug gewesen eigentlich. Aber ja.
Ist doch toll.
Aber wo wir gerade bei Dropbox waren, die haben jetzt auch eine Bilder-App.
Genau, die wollen jetzt nämlich auch alle eure Bilder. Das ist was bei mir eigentlich vor einem halben oder ganzen Jahr schon angefangen hat, dass ich das ein bisschen fishy fand, als man die Dropbox-App auf dem iPhone mal aufgemacht hat, dass sie dann gleich so, yay, yeah, hier, lad doch einfach alle deine Bilder immer in die Dropbox hoch. Und wir machen das irgendwie im Hintergrund und so, und sie haben damals lustige technische Methoden gewählt, um das Multitasking von iOS ein bisschen auszutricksen. Also weil man ja unter iOS nur so einen Background-Timer erstmal starten kann, und damals gab es noch keine Background-Uploads, Downloads. Und dann haben sie so Sachen mit Geofencing und so angefangen und haben das halt benutzt, um wirklich alle Bilder da immer hochzuladen. Und dass sie das anbieten, finde ich jetzt gar nicht schlimm, aber halt wie sie einem das so auch wenn man heute Dropbox sich installiert auf dem Rechner oder die App
runterlädt. Ja, und man steckt mal eine SD-Karte an oder sowas.
Ja, genau. Und es ist halt einfach so auf dem Level von einmal falsch geklickt. Also so, ja, sie drücken es einem so rein, dass man so erstmal das Häkchen suchen muss, das man wegmacht, und dann geht's weiter. Und das ist nicht so schön. Und dann haben sie sich wahrscheinlich jetzt gedacht, jetzt gehen wir in die Vollen und haben einen weiteren Dienst im Prinzip gebaut. Also das setzt auf Dropbox auf. Aber ist eigentlich ein eigenes Produkt erstmal und heißt Carousel oder Carousel. Ich weiß
Carousel,
nicht, wie man es im amerikanischen Englischen ausspricht. Und ist halt im Wesentlichen so ein bisschen iPhoto Library in der Cloud, also in Dropbox, also im Prinzip Picasa Webalm, aber halt von Dropbox.
Was von Dropbox? Auf Dropbox-Basis?
Auf Dropbox-Basis von der Firma Dropbox.
Ist auch von der Firma Dropbox.
Ah, okay. Ja, genau. Also genau. Im Prinzip von der Firma Amazon.
Also ist im Endeffekt sowas, so wie Paper von Facebook ist jetzt Karussell von Dropbox.
Ja.
Also so
so eine Schwester-Tochter-Firma.
Genau, halt. So.
Ja. Also sie haben es auch im Blog-Eintrag entsprechend haben sie so das nebeneinander dargestellt. Ich muss mal kurz den Blog-Eintrag dazu raussuchen. Moment.
Genau, wir lesen mal wieder das Internet vor oder durchsuchen das Internet.
Das ist auch echt immer voll wichtig. Praktisch.
Blog.
Hallo
Internet. Und da gibt es einen Post, genau. Ich suchte gerade nach dem anderen Produkt, das sie noch haben. Mailbox.
Genau.
Das haben da haben sie halt nämlich gekauft. So ein Bild, wo sie Dropbox, Mailbox und Carousel nebeneinander abbilden, so nach dem Motto, okay, das ist unsere Armee oder ich weiß nicht was.
Pack das auch coolen mal. Leute
benutzen so, die das drei ist unsere Sachen.
Die Armee der Wurfkiste. Und dadurch wird ziemlich klar,
das sind unsere.
Aha. dass das neben Dropbox steht. Es läuft auf der gleichen Infrastruktur und so weiter, aber es gibt jetzt...
Du meinst auf dem gleichen Amazon-Zeugs.
Genau.
Aber so eine S3.
Ja, so ist das.
Wenn es funktioniert, ist ja gut.
Ja, ich habe es noch nicht probiert. Ich habe schon von ein paar Leuten gehört, die das irgendwie probiert haben und das ganz nice fanden. Bei mir hat sich das in letzter Zeit deswegen wieder zum Thema gemacht, weil um mich rum gerade irgendwie viele Leute ihre iPhones wechseln und bei mir das auch bald wieder ansteht.
iPhone-Wechselzeit?
Ja, es ist bald wieder Frühling und die iPhones pellen sich aus. Und
dann muss man...
Häuten die sich?
Ja, meins häutet sich tatsächlich, nein. Eklig. Noch nicht. Anyway, und da gibt's immer das eine Problem, ich hätte gerne alle Fotos, die ich jemals auf meinem iPhone gemacht habe, auf meinem iPhone. Ich weiß nicht warum, das ist irgendwie so ein komisches Gefühl, das will ich einfach. Und so könnte ich das halt hinkriegen. Deswegen muss der Speicher auch immer größer werden. Genau, deswegen müssen die iPhones immer größer werden. Und ja, das muss halt auch über die iCloud oder so übertragen werden. Und da die iCloud da nicht mehr unbedingt mitmacht, könnte man es über Carousel machen.
Das ist toll.
Und in Carousel ist auch was anderes noch eingebaut, und zwar es ist halt mehr so Path-mäßig gedacht. Also man kann auch Fotos hochladen und dann kann jemand anders zum selben Event seine Fotos hochladen. So nach dem Motto, hier geiler Urlaub gemacht. Ich habe auch noch ein paar Fotos dazu. Und dann kann man so einen Mini-Chat dazwischen irgendwie spawnen. Das gab es bei Apple schon mit der iCloud, mit diesen Shared-Photo-Streams. Mhm. Was, glaube ich, kein Mensch nutzt.
Ich?
Echt? Ja. Ich hab einmal so ein Shared-Photo-Stream gehabt, als wir von der Firma neue Offices gesucht haben und dann halt immer so, wenn jemand von uns sozusagen wo was angeguckt hat, dann einfach nur ganz viele Fotos gemacht hat und es in diesen Shared-Photo-Stream hochgeladen hat, und das hat einfach nichts gebracht.
Also nee, ich kenne das tatsächlich von so Leute aus meinem Bekanntenkreis, die es auch benutzen, die haben dann vielleicht irgendwie kleine Kinder und haben dann quasi da irgendwie die Großeltern und die nähere Verwandtschaft in den Fotostream eingeladen, und wenn dann irgendwie das Kind lustige Dinge tut, dann machen sie davon Fotos und dann können es die ganzen Verwandten liken und kommentieren, und es wird dann halt direkt an die Geräte gepusht und so.
Ja. Okay, ich sehe gerade neben mir, man muss irgendwie Kinder haben, Eltern sein.
Ich glaube, für Eltern funktioniert es total gut. Ja. Also ich habe das auch, ich habe so einen Shared-Photo-Stream mit meiner Freundin, und wenn wir da irgendwo im Urlaub waren oder so, dann macht jeder irgendwann mal irgendwo Bilder, und dann kann man die halt so ein bisschen über den Fotostream zusammen.
Ach, Urlaub Bilder, ihr seid ja versaut.
Furchtbar.
Lass das.
Tja. Jedem das seine.
Ja. Ja, also keine Ahnung, also das ist jetzt auch nichts so Besonderes. Ich meine, sie haben halt jetzt irgendwie Fotosharing.
Das ist ja also verrückt. Big das hat Deal ja davor noch keiner gemacht.
Anders, aber Entschuldigung, großer Handel ist irgendwie anders. Nee, aber
ist okay. Heute sind wir Englisch.
Okay, Fotos. Also ja. Fotos scheinen wichtig zu sein irgendwie.
Ja, Fotos Leute sind machen gerne
relevant.
Fotos.
Ja, deswegen Dropbox macht auch Fotos. Okay.
Mir ist noch was Interessantes untergekommen, was so ein bisschen Richtung Verschwörungspraktiker geht. In den USA ist das mit dem Gesetz und mit den Officers, mit den Cops ein bisschen anderes als hier. Also ich glaube, hier in Deutschland ist das noch gar nicht so das Thema. Da laufen die Polizisten einfach so draußen rum, sprechen Leute an, händigen Formulare aus, schießen vielleicht mal dem einen oder anderen aus Versehen ins Bein und der stirbt dann. So in Berlin, Brunnen, war da mal irgendwas. Aber selten. Arg viel passiert ja nicht. Aber in anderen Ländern wie in den USA, wo halt irgendwie Police, Rage, Violence ein größeres Thema ist, da sind die halt mittlerweile irgendwie aus Beweisführungsgründen und ich weiß nicht was. Die haben irgendwie Voice Recorder an sich dran, und manche haben auch so Kameras oben an der Schulter, und wenn sie dann rumlaufen, wird alles aufgezeichnet, dass sie jetzt bloß keinen irgendwie da fertig machen. Und diese Voice Recorder, die halt einige von denen haben beim LAPD, die funktionieren halt so, dass sie eigentlich nicht aufzeichnen, sondern sie übertragen das an ihren Streifenwagen. Und dort ist dann sozusagen eine Aufzeichnungseinrichtung. Und irgendwie kam jetzt raus, dass von einem Großteil der LAPD-Officers die Empfangseinrichtung, also die Antennen von ihren Streifenwagen für diese Geräte zerstört haben oder weggemacht haben, sodass zufälligerweise jetzt das war von den Voice-Transmitter nicht mehr aufgenommen werden kann. Mhm. Weil sie, also so nach dem Motto, wir wollen hier nicht überwacht werden oder so.
Ja, das ist ja böse.
Genau, wir wollen überwachen, aber nicht überwacht werden.
Ich habe mich halt daran erinnert auch, dass es vor einiger Zeit mal einen Bericht gab, dass auch in London jetzt das bald eingeführt werden soll, dass da die Polizisten, die Bobbys auch so Kameras auf die Schulter kriegen, um halt so Police Violence irgendwie ein bisschen zu begegnen.
Polizeigewalt.
Ja, das ist ein Begriff, den kennt man halt hier eigentlich recht wenig. Mhm. Also das, ja. Ich war selber noch nicht so wirklich
dort. Stuttgart 21.
Ja, gut,
da gab's mal
ja, aber so da wird ja nur der Ministerpräsident verhört.
Ja.
Also das, wie die Polizei da tickt in den USA drüben, das ist halt ganz anders als hier. Also hier ist das schon noch so ein bisschen dein Freund und Helfer, und dort ist das halt eher so.
Dort wollen die Überwacher nicht überwacht werden. Das ist
schon fast paramilitärisch so, wie die da teilweise vorgehen. Naja, ich fand es ganz interessant.
Mal ja, zu lesen. Das ist so
dass dann zufällig mal Dinge kaputt gehen.
Böse Überwachung, die muss man bekämpfen.
Ja. Genau. Kampf den Überwachen, der Überwacher.
Der überwacht eigentlich die Überwacher, ne?
Ja, jetzt keiner mehr.
Ja. Ist kaputt. Jetzt keiner mehr.
Ist kaputt. Empfangs-
Sendeschluss.
Sendeschluss. Okay,
QR-Codes. Also bei uns nicht, aber bei denen.
Das hatten wir letzte Woche schon.
Oder QR-Codes dann, für Canon Panics. Nee, gut, dann ist, ich war mir nicht mehr sicher. QR-Codes deswegen
für Canon Panics?
Nee.
Dann ist haben wir Canon
Panics? Oh. Haben wir das letzte Mal?
Doch, haben wir, oder haben wir schon gehabt, war das in der
Aftershow? Ich erinnere mich nicht dran.
Ich weiß es auch nicht mehr.
Doch, also.
Krepel.us. Wir lesen uns mal selber vor.
Ich dachte, wir hätten das schon. Aber vielleicht so habe ich das auch mit irgendwelchen anderen Leuten besprochen und ich habe es einfach schon vergessen. Gut, dann erzähl's nochmal.
Okay.
Dann,
also es geht darum, um die Idee, QR-Codes zu verwenden. Und zwar, also das ist ja prinzipiell erstmal eine beschissene Idee, weil alle wissen, dass man mit QR-Codes quasi nichts anfangen kann, außer irgendwie Google Glasses zu hacken.
ja, stimmt.
Für den Linux-Kernel würde es sich wohl anbieten, QR-Codes zu verwenden, und zwar genau dann, wenn nämlich dein Computer explodiert ist und er super hart gekernel-panicked ist und du quasi keinen Screenshot mehr machen kannst, weil dein Computer explodiert ist.
Genau, und was du machen kannst, du hast dein Mobile-Device dabei.
Genau. Und dann denkst du so, okay, ich mache einen Screenshot. Und alle so, oh Gott, fucking Screenshot von super viel Text, will sich doch keiner angucken. Aber wenn du den quasi einen Screenshot von dem QR-Code machst oder den QR-Code einscannt, dann sind da alle relevanten Informationen drin. Das heißt, der Stacktrace und keine Ahnung was man halt alles braucht, um herauszufinden, was denn wirklich passiert ist oder um die Möglichkeit haben zu können. Und genau dafür soll dann quasi, wenn dein Computer gekernel-panicked ist, soll er dir einen QR-Code anzeigen, der genau diese ganzen Informationen beinhaltet. Und das ist prinzipiell eine ziemlich lustige Idee eigentlich.
Das ist tatsächlich eine der seltenen sinnvollen Anwendungen für QR-Codes, weil in so einem Fall, da kannst du halt nichts mehr sonst machen und die Information möchtest du dir aber vielleicht irgendwo mal zum Debuggen oder zur Fehlersuche oder sowas.
Ja, du willst das nicht alles abtippen.
Ja, eben.
Ja. Genau, keiner will es abtippen. Ja.
Keiner will Dinge abtippen, weil abtippen nervt.
Genau, wenn die Sachen schon in Text vor dir sind quasi.
Außer du bist Medieninformatiker im ersten Semester.
So ist es halt.
Sehr gut.
Was? Der Ingo.
Der Ingo ist auch Medieninformatiker.
Und ja, aber nicht im ersten Semester.
Ja, und ich übrigens auch. Nee, ich bin auch nicht mehr in dem Semester.
Hm. Naja, Ingo ist ja jetzt quasi wieder im ersten Semester.
Ja, quasi.
Total gut.
Anyways.
Weiter.
Genau, also QR-Codes dafür zu verwenden, coole Idee. Würde von mir ein +1 geben, wenn es denn getan werden würde. Aber es sieht ganz gut aus für Kernel 3.15, der quasi der nächste Kernel ist.
Hm. Ja.
Der nächste Kernel.
Next Kernel.
Kernel.
Ich muss mal wieder updaten.
Kernel Panic!
Reden wir noch über Keybase? Ach
so, also Keybase, da machen wir jetzt Keybase.
Oder okay. Machen wir nächste Woche?
Wir haben noch Zeit.
Also ihr könnt tatsächlich mehr reden als ich, weil ich hab zwar schon eine ganze Weile einen Account, aber ich...
Du nutzt es nicht.
Ja.
Du benutzt es nicht?
Nein.
Was? Nein.
Ich hab momentan so ein Ressourcenproblem. Ich sitze einen großen Teil meines Tages an...
Zu Hause rum.
Nein,
Mann, nicht. Genau. Die Ressource zu Hause ist zu sehr ausgeprägt in meinem Leben.
Nee, ich sitze große Zeit meines Tages an meinem Arbeitslaptop und da habe ich meinen GPG-Key nicht drauf, den ich dann entsprechend auch mal... Der ist letzten Dezember abgelaufen. Den muss ich auch mal verlängern.
Hast du den nicht
das ist voll einfach. Packst du in die Dropbox, zack, ist auch auf deinem Arbeitsplatz.
Ja, nee, der wäre tatsächlich nicht so das große Problem. Der ist schon mit einer Passphrase geschützt.
Ja, dann machst du es so. Bam.
Das könnte ich mal machen.
Ich habe mir vorletzte Woche auch, also bevor diese Keybase-Geschichte war, extra einen neuen GPG-Key gemacht mit 4096.
Ja. Nee, das Problem ist, also bei mir, ich steigere mich dann. Ich war am Anfang ganz paranoid und habe gesagt, oh, dieser Key, der läuft nach 2 Jahren ab. Und dann habe ich ihn jetzt irgendwann mal um 5 Jahre verlängert.
Und
jetzt,
dann sind die auch noch zu Ende gegangen.
Und jetzt sind diese 5 Jahre halt auch noch. Und diese 5 Jahre sind halt großzügig an mir vorbeigegangen, ohne dass ich diesen Key jemals sinnvoll eingesetzt hätte.
Nice.
Sagen wir mal, ich habe schon GPG verschlüsselte und signierte Mails verschickt, aber ich glaube, die hätten nicht verschlüsselt und oder signiert sein müssen.
Doch, grundsätzlich auf jeden Fall.
Aber so aus Prinzip ist ja Krypto und Krypto für Mails eine gute Idee.
Ja.
Das Problem ist halt nur, es ist irgendwie bisher oder aktuell auch nicht so. Es ist nicht so benutzbar, dass es Leute, die irgendwie ihren Computer besitzen, um damit irgendwie Dinge zu tun, die sich jetzt nicht nur mit, sagen wir mal, wie beschreibe ich das jetzt am besten, die einen Computer benutzen, um irgendwie Dinge zu tun, aber sich nicht damit beschäftigen wollen, wie der Computer letzten Endes funktioniert. Für solche Leute war das bis jetzt, oder ich glaube auch heutzutage immer noch so, dass man, dass die das nicht unbedingt benutzen wollen, können, sollen. Also sollen vielleicht schon eher, aber nicht, ja, nicht können. Ja, deiner
Mama
wollen.
Zu erklären, wie das mit dem GPG-Key funktioniert.
Ja, oder meinem Vater zu erklären oder sonst wem zu erklären, wie das mit den Schlüsseln funktioniert, und du hast ein Schlüsselpaar und du hast ein Public Key und ein Private Key, und dann muss man die signieren, und was passiert da beim Signieren, und man muss verifizieren, dass dieser Schlüssel auch tatsächlich der richtige ist, und wie kommt man an den Schlüssel, und man muss den von einem Key-Server runterladen, oder man findet irgendwo eine komische Datei, wo komischer ASCII-Text drin ist auf der Webseite, dann muss man das vielleicht importieren. Und also das sind alles so viele Schritte, die man irgendwie zumindest halbwegs verstehen muss, dass es halt für, sagen wir mal, die Normal-User nicht wirklich sinnvoll ist oder nicht wirklich machbar ist, da irgendwie diese Krypto einzusetzen.
Aber das geht ja jetzt Keybase auch so ein bisschen an.
Genau.
Oder nicht? Also ich muss dazu sagen, ich habe zwar dank dem Schmidtlauch auch einen Keybase.io-Account, bin die Woche aber einfach nicht dazu gekommen, mich damit zu beschäftigen.
Du musst das machen.
Ja, dann erzähl mir doch mal, warum ich das machen muss. Warum muss ich das machen?
Dann kriegst du Invites.
Damit wir dich tracken können.
Du kriegst dann Invites und kannst andere Leute einladen, damit die herausfinden, was du damit machen kannst.
Genau. Dann kannst du damit rausfinden, was du damit machen
Ich habe letzte Woche eigentlich gedacht, oh ja, schon wieder so ein komischer Service, wo jetzt irgendwie gehypt wird und alle gehen da drauf und Invites, und eigentlich habe ich keine Lust. Ich habe doch schon Twitter und Social und das reicht mir doch alles. Ja. Warum jetzt noch Keybase? Aber
Keybase,
so auf den zweiten Blick klang es gar nicht so schlecht. Okay, endlich mal vielleicht ein sinnvoller Nutzen, eine einfache Möglichkeit, doch PGP-Keys zu verwenden, auch für so Otto normal, vielleicht auch nicht, aber
aktuell noch nicht.
Sagen wir mal, vielleicht so für so Menschen, die so ein bisschen mit einem Fuß in dieser Geek-Nerd-Szene und mit dem anderen Fuß in der wirklichen Welt stehen. Vielleicht so Leute, die eigentlich.
Also nicht uns.
Nicht mit uns.
Vielleicht für so Leute, die mit, aber mit jemanden wie uns kommunizieren möchten und so schon wissen, dass es Kryptographie gibt und dass es wichtig ist, aber vielleicht bis jetzt keine Lust hatten, sich mit den ganzen Tools und sonst was auseinanderzusetzen.
Ja, ich glaube halt einfach, es kann Keybase gelingen, das Thema Kryptographie und das Thema sichere Kommunikation so DAO-kompatibel einigermaßen hinzukriegen. Ja. Also
es natürlich ist noch nicht ist so weit, nachher, aber es ist auf dem richtigen Weg, würde ich mal sagen.
Genau, natürlich ist es nachher nicht ganz so einfach, dass man sagen kann, ich bin Rantele auf Keybase, Punkt, aus, Ende, damit habe ich mich verifiziert. Sondern, also, indem ich das sage, reicht das nicht, sondern ich muss dann zumindest irgendeinen Teil der API von Keybase nachher benutzen. Ja. Aber ich glaube halt, dass sie da ja eine Möglichkeit bauen. Also im Endeffekt heißt es doch, es wird nachher eine Plattform geben, irgendwie eine API oder so, mit der ich das machen kann. Dass ich mich überall damit, wenn ich möchte, authentifizieren kann. Dass ich mich vielleicht überall mit meinem Keybase-Login einloggen kann. Und dass ich Dinge damit einfach meine Mails automatisch signieren kann. Ich habe mich zum Beispiel, deswegen habe ich mir hier die GPG-Tool-Suite-Dingsi auf alle meine Macs geladen, weil ich halt gerade Keybase nutzen will. Und jetzt fange ich halt auch an, meine Mails mal bald zu signieren.
Also signieren tue ich
es tatsächlich auch. Es hat mich bisher nie beschäftigt, weil ich empfand das nicht als wichtig für meine Kommunikation. Und ich empfand es vor allem als lästig, so wie es bisher umgesetzt war. Und jetzt merke ich halt gerade auf einmal, oh, ist eigentlich ganz cool, ist kein großer Mehraufwand, machen.
Also okay. Gerade auch die GPG-Tools, die es für Mac OS X gibt, die sind in der Version 2.0, als wir da vor ein paar Monaten rausgekommen sind, hat das für mich auch so das ganze Mail-Krypto-Zeug auch mal benutzbar gemacht. Also früher war das dann immer so, ja, das gab's dann zwar, aber dann musstest du irgendwie Thunderbird installieren, dann musstest du komische Plugins runterladen, und die haben dann teilweise funktioniert, teilweise nicht. Die Standardeinstellungen waren ganz furchtbar, sodass zum Beispiel die ganzen Signaturen immer im eigentlichen eigentlichen Mail-Content mitgeschickt wurden und nicht in einem Mime-Header, was irgendwie total keinen Sinn macht. Und aber es haufenweise Leute schicken dann halt irgendwie ihre Signaturen mit und die Leute, die dann diese Mails empfangen, die wissen erstmal nicht, was sie mit diesen komischen Zeichen, die da dran hängen.
Das diskreditiert vor allem erstmal die Leute auch, die Signaturen benutzen, weil mich hat's immer genervt. Also ich habe dann immer gedacht, so mein Gott, also das war jetzt, musst du mir wirklich bei so einer Mail auch noch mit so einer Signatur auf den Sack gehen?
Ja, genau.
Also wenn mir jemand schreibt, ja, ich komme um 5 zu dir und dann ist noch und irgendwie ganz schlecht eine Signatur reingefügt.
Oder einfach nur okay.
Ja, genau, so.
Ja.
Und das, der Nimbus ist bei mir jetzt zum Beispiel einfach weg und ich habe endlich mal richtig Bock, auch wenn ich nicht viel Zeit dafür übrig habe, gerade mich mal mit dem Thema irgendwie ein bisschen weiter auseinanderzusetzen.
Das heißt, man kann dir jetzt verschlüsselte Mail schicken?
Ja, der Felix hat mir schon Worte geschickt.
Verschlüsselte Worte.
Verschlüsselte Worte.
Worte mit 5 Buchstaben.
Ich weiß gar nicht was. Ah ja.
Ist ein kurzes Passwort oder?
Nee.
Ja.
5 Buchstaben.
Ja, was macht denn Keybase jetzt überhaupt so? Also es ist eine Webseite, es ist so eine Art Social Network.
Erstmal so ein Public Key Repository im Prinzip.
Ja. Also es, so wie ich das verstanden habe, ist
Web of Trust 2.0.
Nicht direkt. Also es ist schon, es ist schon Web of Trust, allerdings nicht mehr so, wie das eigentlich bei GPG selbst gedacht war. Und ich glaube einfach, das ist so, also bei GPG selbst, da war das so komplett dezentral und oh, jeder kann einen Key signieren und dann wieder seine Signatur auf den Key-Server hochladen und dann tun sich die Key-Server untereinander synken und das ist jetzt halt, das hat irgendwie nie richtig funktioniert, weil es nie jemand richtig, sagen wir mal, ständig benutzt hat oder sagen wir mal, weil die breite Masse es nicht verstanden hat.
Ja, Keybase, und macht, Keybase das halt
macht es jetzt besser. Einfach zentralisiert.
Ja, ich und, finde, ich also finde Keybase macht es halt mit den richtigen Mitteln, nämlich des Webs. Mhm. Also Keybase, so komisch das im ersten Moment klingen mag, so nach dem Motto, ich muss jetzt hier einen Tweet veröffentlichen, in dem steht, hey, I'm Rantler and I'm on Keybase und dann auch noch ein Gist bei GitHub hochladen.
Ja, und halt irgendwie und so eine Textdatei Webseite auf die Webseite, genau.
Das sind halt genau die Sachen, die so typisch für das Web gerade sind. Ja. Also für jede Domäne, es gibt halt so Twitter-User, es gibt so GitHub-User und es gibt so Leute wie mich, die machen irgendwie alle drei Sachen, weil sie alles drei haben. Und dadurch holt man die Leute da ab, anstatt ihnen irgendwas zu erzählen von wegen, ja, dein Key wird jetzt irgendwo hinten hochgeladen.
Ja, und dann musst du dir irgendwie einen Hex-Key merken und dann hoffen, dass der auf dem richtigen Key-Server liegt. Und ansonsten musst du aus einer Liste von 10 Key-Servern mal durchprobieren, ob dann dieser Key da ist. Und wenn man, also in meinem Fall ist es halt so, wenn man dann nach meiner E-Mail-Adresse sucht, dann findet man da schon 3-4 Keys, wo ich einmal vergessen habe. Die anderen sind dann irgendwie abgelaufen und sonst irgendwas.
Man muss halt den richtigen wissen.
Genau, man muss den richtigen wissen, dann ist es halt auch so, ja gut, dann war ich irgendwie mal auf Key-Signing-Partys und oder Key-Signing-Events auf irgendwelchen Messen und dann haben hat eine ganze Latte von Leuten irgendwie mein Key signiert, dann ist der jetzt aber, habe ich
den... ganze Latte deinen Key signiert.
Hat eine ganze Latte von Leuten meinen Key signiert.
Hast du deine Latte signiert?
Ja.
Oh, Latte signieren auf der Key-Signing-Party.
Latte
signieren. Oh, Compliance, yeah. Lampe auf dunkelgelb.
Ist das was Gutes?
Ja.
Auf jeden Fall schon.
Ja. Nee, jedenfalls ist es halt so, okay, da haben irgendwie Leute mal sichergestellt, dass ich auch derjenige bin, der ich vorgebe zu sein, aber es interessiert halt keinen, weil dann dieser Key, der damals irgendwo signiert wurde, mittlerweile schon wieder abgelaufen und in Nirvana verschwunden ist und was halt in den, wie es der Matt schon gesagt hat, was halt momentan mit den Mitteln des Web gemacht wird, ist, du hast einen Account, du hast einen Username, der ist eindeutig auf einer Plattform und dann kannst du sagen, okay, du kennst, ich kenne dich, Ingo, und ich weiß, du bist Ingo Ebel auf Twitter und ich weiß, ich möchte dir jetzt eine Nachricht schreiben, ich kenne deinen Key aber nicht, aber wenn du jetzt einen Keybase-Account hast, dann kann ich einfach sagen, okay, ich schreibe dir an diesen Twitter-Account, oder für diesen Twitter-Account gibt es einen Keybase-Account, da hast du dich verifiziert und hast sichergestellt, dass du derjenige bist, der du vorgibst zu sein, oder zumindest, dass du unter Kontrolle dieses Accounts bist.
Mhm. Also bin ich auch unter Kontrolle dieses Keys, der da hinterlegt ist.
Genau,
ja, und das genau als genau, und das wird also weiter gefestigt durch das, dass sich dann immer mehr Leute tracken.
Genau. Ja. Also was quasi das Folgen auf Keybase ist. Also tracken heißt, du Du kannst zum einen mit nachvollziehen, was andere User machen so. Also wenn sie irgendwelche Keys hinzufügen oder so, bekommst du, glaube ich, eine Benachrichtigung. Aber du signierst auch deren Key, indem du sagst,
Habt ihr getestet, ob Keybase auch noch gegen Heartbleed dingsig ist? Komm, mach das mal schnell einer hier.
Keine Ahnung.
Sonst logge ich mich da nicht mehr ein. Hier, ne? Die sollten das ja wohl gefixt haben, hoffentlich.
Haben sie, glaube ich.
Total.
Ja, ja, das
müssen wir jetzt hier,
also. Ja,
die müssen hier ein A++++ bei Qualys kriegen.
Also, weil sonst hier eine Schnitt, ne?
Oh.
Ich guck mal kurz das
zusammen.
Amazon AWS.com. Oh.
Jetzt aber hier. Also, wenn die das nicht richtig machen.
Ist unaffected.
Na gut.
Steht hier auf diesem Tool.
Unspannend.
Lame. Ja, dann logge ich mich da mal wieder ein.
Ja, also genau, und Keybase ist dann mehr oder weniger so eine Webgeschichte mit einer API und einem Standard Client, den sie bereitstellen, wo man aber prinzipiell sagen kann, okay, alles, was diese API benutzt, könnte man da verwenden. Und letzten Endes kann man halt über diesen Kommandozeilen-Client, der in Node.js geschrieben ist.
Was schon ein bisschen kacke ist, muss ich jetzt sagen.
Ja, geht.
Also es hätte auch irgendwas sein können, was auf allen Distros einfach benutzbar ist und du dich da nicht hart verkrepeln musst dafür.
Also ich weiß nicht, ich habe es bei mir installiert und also zumindest auf dem Mac war es jetzt nicht das Riesenproblem. Ich halt habe halt über Homebrew habe ich Node installiert und dann halt ein NPM-Install und das tat dann. Ja,
und NPM installiert.
Ne, NPM kommt ja mit Node mit.
Jetzt in der neuesten Version schon, oder?
Ja, du musst ja diesen Keybase-Installer dann installieren und der lädt hier.
Das ist, was aber auch weird ist.
Einfach. Ja, damit du es updaten kannst und so,
genau. Ansonsten kann man das nicht updaten? Kann man dafür nicht irgendwie NPM benutzen? So wie
vielleicht.
Das ist einfach super Quatsch.
Ja, das ist momentan noch ein bisschen, aber es ist ja auch alles.
Genau, es ist noch super
Free Alpha. Alpha, Gamma, Beta.
Genau. Es ist, glaube ich, Early Alpha sogar noch. Also das ist, da sind
wir
glaube ich, schon relativ früh dran. Ja, und sie sagen halt auch, okay, das ist jetzt eine Referenzimplementierung. Muss man ja nicht benutzen.
Das andere Ding, was auch Referenzimplementierung war, was war das? Alpha.
Bei app.net.
App.net,
ja, genau. Genau so ist das halt gerade.
Die Referenz.
Das app.net, also oder Keybase, stellt halt erstmal nur eine Plattform und eine Infrastruktur zur Verfügung, wo das Identifizieren von sich selbst und anderen sozusagen das Kern
und das Verwalten von Schlüsseln. Ich meine, was ja zum Beispiel auch geht, ist, du kannst auch sagen, okay, du willst es.
Deine Server oder sonst.
Ja, oder du willst es ein bisschen sicher haben, aber halt nicht so super duper sicher, dann kannst du auch sagen, okay, du legst dir jetzt bei denen den Private Key auf deren Web Storage.
Aber das ist
Und dann kannst du es halt über die Webseite machen.
Ja, aber was die gesagt haben, die benutzen irgendwie Client-Krypto und dann decryptest du das quasi, also du hast eine Passphrase drauf auf dem Key und dann kannst du den da benutzen. Aber du musst denen halt vertrauen, dass deren.
Ja, du musst denen vor allem auch vertrauen, dass
da. Du musst vertrauen, dass nicht nochmal sowas wie Heartbleed passiert.
Ja, man muss auch da vertrauen, dass da nicht irgendwo noch ein Third-Party-JavaScript drin hängt, was vielleicht irgendwie Sachen mitsniffen könnte. Das ist ja. Das kannst du als normaler User auch nicht so wirklich nachvollziehen, ob da jetzt nicht noch irgendwas integriert ist, was da Probleme machen könnte. Aber ich gehe schon davon aus, dass sie, sagen wir mal, nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, den Key zu schützen. Man muss halt sagen, okay, da geht ein bisschen Sicherheit flöten, aber ist immer noch besser als gar keine Krypto, und aber man nimmt halt ein bisschen mehr Bequemlichkeit dazu. Ja, aber so im Großen und Ganzen finde ich das eigentlich schon eine coole Sache, weil du sagst ja, okay, du kennst Leute über Social Networks, so kommunizieren wir momentan. Und dann kann man auch diese Mechanismen benutzen, um sich dann wirklich mal ernsthaft verschlüsselte Nachrichten zu schicken.
Ich habe das gerade mal ausprobiert. Und nicht über komischen Krippeltext, sondern
eine
sekrete E-Mail.
Eine sekretierende E-Mail.
Sekretierte E-Mail, ja.
Und kannst du sie öffnen? Super signiert.
Nicht signiert, verkryptet.
Unsigniert.
Kryptelmückel.
Genau.
Okay, also man braucht jetzt dieses Keybase oder braucht man es nicht?
Du brauchst es unbedingt.
Also ich glaube, du in deinem Fall brauchst es, weil du willst ja jetzt hier Early Adopter sein und vielleicht irgendwie als Vorreiter, als Vorbild für deine Peers dienen.
Okay. Genau.
Also ich mache das nächste,
mehr harte Krypto nächste Woche. Benutzen.
Ich suche mal den Flydie. Vielleicht gibt, oh, den gibt's hier. Ich folge dir mal.
Ja, also mich gibt's. Du kannst mir noch nicht folgen.
Wir können User with no key.
Ich habe doch keinen Key. Ich habe doch gesagt, ich habe noch keinen Key drin.
Ja, das ist wie bei mir. Ich habe auch noch keinen Key drin. Aber ich mache das nächste Woche.
Kacknoops.
Also wir tragen mal unsere Keybase-Accounts mit in die Shownotes ein und dann könnt ihr uns da mal folgen und wir werden das. Also ich werde es nächste Woche auf jeden Fall ausprobieren. Hm.
Jetzt, also ich muss den Account auch einfach haben, um den Username Flydy zu sichern.
Ja, klar.
muss man ja machen.
Auf jeden Fall machen.
Ja.
Ja. Und dann werde ich das auch mal ein bisschen ausprobieren. Ich bin einfach auch nicht dazu gekommen. Aber ihr meint, ist gut, funktioniert.
Das kann
selbst
alles
der Matt ist überzeugt, dass Matt jetzt das Verschlüsseln auch einfach sein kann.
Krypto-Key-Signer-Party-Mensch über Internet.
Also ja. Was ja ganz cool ist, dann findet man wenigstens den richtigen Key, um eine verschlüsselte E-Mail zu schicken.
Ja genau, das ist halt.
Das hilft schon, sonst muss man halt immer auf dem Key-Server suchen, zigtausend Leuten, weiß nicht welcher.
Ja, und du weißt nicht, welcher Key-Server, du weißt nicht, ob sie richtig
E-Mail.
Und du weißt nicht, ob sie richtige ID ist und welche E-Mail-Adresse.
Genau, zum Beispiel gibt es ja auch Leute, die haben Domains und dann haben die irgendwie alles darunter und dann irgendwie, keine Ahnung, findest du es auch, wenn man nicht mehr auf den Key-Servern und so. Das ist auch blöd.
Okay. Die haben zum Beispiel bei Heartbleed übrigens auch natürlich alle Sessions beendet, haben es aber niemandem gesagt und ich habe
irgendwie einfach
Keybase verwenden wollen und sie haben mir gesagt immer so, jetzt gib mal deine Passphrase ein. Ich so,
fuck you,
ich habe halt immer die Passphrase von meinem Key eingegeben und nicht die Passphrase von meinem Keybase-Login. Und dachte so, hast du die auch noch geleakt, aber naja.
Alles geleakt.
Alles fertig.
Leak all the things.
Kommen wir zum Lesefu, oder?
Jo.
Gut. Dann Solving iOS Battery Drain.
Ja, das ist so ein ganz netter Blogpost, der mal so ein bisschen zusammenfasst, was man denn tun kann, damit bei seinem iPhone, bei seinem iOS-Device, also iPhone oder iPad, dass da die Batterie länger hält, was man da so machen kann. Also krass. Jetzt geht im Speziellen jetzt auf iOS 7 ein und ja. Also gerade so Facebook ist da eine der böseren Apps, die einfach böse Dinge tut. Also zumindest böse für die Batterie, aber generell, ich glaube im Generellen kann man das schon verteufeln. Und da wird dann halt mal so ein bisschen empfohlen, was für Rechte man der App wegnehmen kann, dass da die Batterie länger hält und so. Ja, also ich habe so ein paar Sachen ja selber schon mal für mich rausgefunden, wo dann irgendwie bei welchen Sachen die Batterie länger hält und kann man sich mal angucken, wenn man da irgendwie Probleme mit hat. Was habe ich noch? Eine lustige Sache, nämlich FizzBuzz Enterprise Edition.
Klingt total gut.
Ja, also das ist so, das FizzBuzz kennt man ja, das ist so
Enterprise
was,
Quality Coding.
Ja. Was scheinbar das hatten wir, glaub ich, auch schon mal. Ja, was scheinbar gerne bei irgendwelchen Vorstellungsgesprächen gefragt wird, dass man das mal auf ein Stück Papier implementiert oder so. Und das ist so die super Enterprise Version davon mit 1000 Factories und
PHP-Code, oder?
Nee, Java-Code. Super viel Java-Code und super Serious Company, Business, Java, FizzBuzz und so weiter. Also kann man sich mal angucken, das ist so ein bisschen Enterprise Java, die Enterprise Java-Welt auf ein, ja, wie sagt man?
Lustig.
Auf ein Dings genommen, egal.
Aufs Korn
genommen, genau.
Korn.
Gentlemen,
Korn. Behold.
Korn.
Ich verlinke das hier mal.
Ja. Dann habe ich noch MyGem Configuration Blog. Das ist so, da ist so ein ganz nettes Design-Pattern erklärt, wie man denn, wenn man zum Beispiel in RubyGem schreibt, so Konfigurationen über eine interne DSL konfigurierbar macht. Und das ganz nett. Kann man sich angucken.
Ist aber toll.
Ist auf dem ThoughtBot-Blog. Deswegen muss es gut sein, weil die haben Giant Robots smashing other Giant Robots.
Okay. Ich mache hier mal das Gentleman Behold Korn kurz in den
Chat. Tu es. Mein Pad ist übrigens gerade. Oh, nee, es ist doch. Das ist
eine traurige Geschichte. So, habe ich auch noch was?
Ja, Primer Shaders.
Oh, Shaders. Und zwar Primer. Shaders. Ein Primer über Shaders. Und Shader.
Shader. Entschuldigung.
Shaders sind quasi das, was in deiner, wenn du eine Grafikkarte kaufst, was da als Core bezeichnet wird, dann hat sie nämlich super viele Cores. Shader sind quasi kleine Computer-Dingsies, die bestimmte Aufgaben auf der Grafikkarte oder bestimmte Grafikaufgaben erledigen. Und der Artikel beschreibt erstmal, was sind Shaders überhaupt genau und wofür sind die da und was für verschiedene Arten von Shaders gibt es und wie funktionieren sie und das alles mit vor den tollen GIFs und
oh, GIFs, da muss es gut sein.
Ja, oh. Und die jeder mag mal GIFs. Quasi beschreiben, was die Aufgabe von den Shaders sind und genau, wie sie überhaupt tun. Und mit OpenGL alles zusammen kann man sich angucken. Ich habe es noch nicht ganz durchgelesen. Aber
auf jeden Fall bunte Bilder, bunte Bilder.
Bunte Bilder sind gut.
Bunte ja. Und bewegte Bilder.
Okay, dann Mimimi. Mimimi. Flydie muss heulen.
Oh, ja, es gibt für einen JavaScript-String, da gibt es eine Methode, die nennt sich, Moment, habe ich glaube ich auf den falschen Link geklickt. Kann ich mehr draufklicken. Die nennt sich Replace. Damit kannst du aus einem String ein bestimmtes regulären Ausdruck oder einen anderen String durch irgendwas anderes ersetzen. Und das ist ja eigentlich schon ganz
nett. Total toll.
Das ist ja eigentlich schon ganz nett, wenn sich das Teil verhalten würde, wie man es erwartet. Aber man kann da quasi sagen, okay, ich ersetze jetzt einen folgenden Teilstring durch einen anderen String. Aber das ist ein sogenannter Pattern-String. Und enthält dann ja besondere Zeichen, zum Beispiel wenn da ein Dollar drin ist, muss man, wenn man einen Dollar, also wenn man irgendwas in dem String, den man ursprünglich hat, durch einen Dollar ersetzen will, dann muss man da zwei Dollars reinmachen, weil das gibt dann wieder so Sonderzeichen, so Dollar Backtick oder Dollar 1 oder sonst was, weil man diese Dollarzeichen dann zur Neuformatierung benutzen kann. Und das kann man nicht durch irgendeine Option oder sonst irgendwas abschalten, und das finde ich ist irgendwie doof.
Und warum machen also die das? Haben die gedacht, das ist eine coole Idee?
Die haben oder? Gedacht, das ist eine coole Idee.
Aber keiner macht es so.
Ja. Also du musst es irgendwie escapen und de-escapen es durch ein Dollarzeichen.
Ja, die machen komische Sachen mit Dollarzeichen in ihren quasi...
Sie machen komische Sachen mit Dollarzeichen in ihren Escape-Strings.
Was totaler Quatsch ist, weil keiner macht fucking Dollarzeichen.
Also du kannst gerne mal auf die Doku da klicken, da ist es erklärt, was für eine Bedeutung diese Dollarzeichen haben.
Quatsch ist es einfach.
Ja.
Naja.
Aber ja, ist halt JavaScript.
Du meinst, sie haben das okay, wenn es da komisch ist?
Nee, das ist JavaScript ist generell komisch, das meine ich eher. Ach so, ja. Das passt ins Bild.
Passt ins Bild, ja.
Okay, dann kommen wir zu den Picks. Ich picke was Uraltes, deswegen hat Felix das schon auskommentiert hier im Pad. Aber ich brauchte es die Woche mal kurz. Ich musste in irgendein Netz und hatte nicht die richtige MAC-Adresse und wusste aber die eine MAC-Adresse, die ich mir da aufgeschrieben habe, irgendwo die geht.
Und dann warst du der Evil Hack.
Ja, genau. Und
weil niemand hat die Absicht, die gleiche MAC-Adresse zweimal zu haben.
Ja, und dann habe ich die MAC-Adresse gespooft und
das habe ich verhaftet.
Mit, nee.
Nicht verhaftet
drin. Nee, wurde ich nicht verhaftet.
Das ist ja komisch.
Und na klar, man kann es auch irgendwie mit IP... Also IP Route 2 machen und dann IP Leerzeichen, such mich mal Ether, HFW, Adresse, bla blub, irgendwie mit drei Zeichenketten, dann geht es auch. Und man kann es aber auch einfach mit Mac Changer machen. Einfach auf Arch Linux installiert, zack, zack, bum, bum, geht.
Zack, zack, bum, bum,
geht. Zack, ist zack, sogar
bum, bum, geht.
Ist sogar GNU Mac Changer. Ich habe gesehen, das ist ein GNU-Teil. Das macht es viel besser. Also ist es persönlich geweihraucht von RMS persönlich. Und deswegen muss es gut sein.
Okay, also unter IP ist es IP Link Set, dann das Device und dann Mac und dann die Mac-Adresse.
Genau, und das ist einfach nur Mac-Changer.
Ja, aber du musst fucking Mac-Changer installieren.
Ja, und?
Keiner hat einen.
Ja, doch, es war viel einfacher.
Na gut.
Ja.
Der Mac-Changer hat neben diesen quasi Ändern von deinem Mac auch noch ein paar coole andere Features.
Siehste?
Nämlich, er kann quasi eine zufällige Mac-Adresse in einem bestimmten Hardware-Namespace, also die Mac besteht ja aus zwei Teilen. Der erste Teil beschreibt ja quasi den Vendor und der zweite Teil ist der zufällige Teil.
Hersteller.
Ja, nö.
Doch.
Hersteller hat
den Vendor, das ist der Pfannenwender.
Ja, ja. Ja, nee, trotzdem. Ab und zu mal Deutsch.
Nee.
Hersteller.
Na gut. Jedenfalls der Vendor, die Vendor-Prefix quasi.
Hersteller.
Und der zweite Teil ist dann der Random-Suffix quasi. Jetzt, das ist aber jetzt pui, Ingo.
Ingo Pfui.
Ingo Pfui. Jedenfalls, man kann dann quasi einen, zum Beispiel so sagst du, okay, man hätte jetzt gerne ein Dell Notebook MAC-Adresse. Und dann macht er das einfach und das ist ganz cool. Wollte ich jetzt einfach mal sagen. Und der Ingo ist jetzt kaputt gegangen.
Der Ingo ist gerade, glaube ich,
explodiert. Wir machen aber weiter. Der Ingo lacht immer noch.
Er lacht immer
noch. Data Tables GIF.
Ja, ich habe hier so ein lustiges GIF, was einem erklärte, wenn man irgendwo in Präsentationen oder so Tabellen hat, in denen man irgendwelche Daten darstellen will, wie man diese Tabellen gut lesbar und hübscher macht. Und das ist einfach so ein ganz einfache Schritte und so eine Tabelle als Ausgangsbasis und wie sie dann später aussieht, wenn man das dann richtig bearbeitet hat. Und
Ausgangssituation ist übrigens das Standard Microsoft Office.
Genau, Layout. Und später wird es dann einfach besser.
Yay.
Deswegen kann man sich mal angucken, habe ich auf Twitter gesehen, habe ich gedacht, muss ich mal picken, weil ist ganz cool.
Ja, ich pick hier noch das, was gerade im Chat durchkam. Apropos RMS vom Schmidtlauch hier, muss ich unbedingt müsst ihr mal dieses ein GIF euch noch angucken.
Ja, ist
Boah, Diaspora, Mann.
Ja, es gibt tatsächlich Leute, die Diaspora benutzen.
Aber es ist kein GIF, es ist bloß ein,
JPEG ist ein, oder so.
Lame, ja, es muss sich bewegen.
Genau, er bewegt sich nicht, ja. Er muss dabei rappen.
Ja, komm, ja, vielleicht kann man das ja noch nachträglich einbauen. Oder dass er das wenigstens das Tier, was er in der Hand bewegt.
Oder sein Kopf so vorn zurück.
Ja, genau, so ein 3-Frames-GIF.
Gut.
Oh yeah.
Aber deswegen mag ich auch den Mac-Changer so. Er macht die eine Sache wirklich gut.
Ja, und diese ganzen anderen Sachen, die er auch noch hat.
Ja, die macht er auch noch gut. Aber die eine Sache, die ich wollte, macht es gut.
Auch gut, ja.
Und Richard Stallman hat gesagt, man soll Software schreiben, die ein Ding macht und das richtig macht. Und deswegen hat er Emacs geschrieben. Das Betriebssystem.
Das ist...
Mit dem Viper-Mode. Damit er quasi noch mehr Sachen einmal richtig gut
macht. Ja, genau. Da kann er nämlich nicht nur Emacs, sondern auch Vimmen mit der Viper.
Im Emacs.
Im Emacs mit dem Viper-Mode. Ja.
Gibt es auch einen Emacs-Mode im Emacs-Mode?
Auf jeden Fall.
Wo du dann quasi so...
Wo waren wir?
Ich weiß auch nicht mehr.
TCO?
TCO. Ja, das ist ein ganz cooles Ruby-Jam, wenn man irgendwie Konsolen-Shell-Ausgaben in Ruby bunt machen will.
Dafür braucht man sowas?
Du kannst natürlich auch die VT100-Codes manuell reinhacken. Geht auch, aber das macht es halt irgendwie bequemer.
Aber das sieht mal... gar nicht so gut zu benutzen aus, muss ich jetzt mal sagen.
Ich weiß nicht, also das, was ich bis jetzt gesehen habe, sah doch ganz, ganz nett aus.
Und wie das benutzt, sieht einfach...
Also du
ich
kannst,
weiß nicht, also ich bin davon nicht überzeugt.
Also du kannst im Zweifelsfall einen String nehmen und kannst da .fg oder .bg machen für Background und Foreground und kannst dem dann einen Color-Code übergeben oder du kannst kannst Farbennamen registrieren und das macht dann im Zweifelsfall das Richtige.
Okay.
Also ist eine Geschmackssache, aber ich denke, wenn man irgendwie so
also du kannst hier,
Dinge bunt machen will, dann ist es vielleicht mal ein Ansatz.
Du kannst hier Farben, quasi alle Farben auswählen, aber dein Terminal unterstützt nur 256. Wie funktioniert das?
Ja, mein Gott, ist halt der Total Cost of Ownership. Weiter.
Du gibst ihm ja einen Hexcode. Mhm. Aber dein Terminal kann keine unendlich vielen Zahlen.
Dann wird das wahrscheinlich auf das nächste runter interpoliert.
Was zur Teufel
sind. Was dann unsupported wird. Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen.
Aber die Webseite dazu ist schön.
Die Webseite dazu ist voll tolles, wie heißt es?
Deswegen. Bootstrap. Muss es einfach gut sein.
Ich weiß nicht, ob es Bootstrap ist.
Die Telefonzelle ist geil.
Aber ich finde es ganz nett.
Ja. Ein bisschen bloat, aber so ist es
halt. Ja, gut, aber dann ist wahrscheinlich alles, was nicht direkt VT100 Escapes macht, bloat.
Ja, also alles, was es macht, ist quasi deine...
Es macht deine Strings bunt.
Ja, ist so schön.
Es macht deine Strings bunt. Das ist doch schon mal gut genug.
Okay, nee, das ist super.
Mehr bunt in der Shell.
Farben sind voll awesome, alle lieben Farben.
Ja, vor allem Farben in der Shell. Farben in der Shell machen mehr Spaß.
Genau.
Sehr gut.
Und man kann auch den Tux in der Shell.
Ja.
Wunderschön.
Und da sieht man auch, wie viele 1000 Millionen Farben es gibt.
Ja.
Wunderschön.
Aber es sind voll viele Farben
eigentlich. Ja, siehst du, das ist gut. Mehr bunte Farben in der Shell.
Mehr bunte Farben. Und das kannst du durch Image Magic jagen und dann macht es einfach das Richtige.
Untrusted.
Ja. Untrusted. Oh, ich habe da so viele, bestimmt 2 oder 3 Stunden mit verbracht, um es zu spielen.
Oh, Dr. Ewald.
So gut einfach. Und zwar. Mhm. Es ist ein Online-Spiel, komplett in JavaScript geschrieben.
Da muss es gut sein.
Und um das Spiel zu gewinnen, schreibst du JavaScript und manipulierst das Spiel so, dass du quasi das Level, in dem du dich gerade befindest, gewinnst. Und das ist super cool. Die Idee ist einfach voll gut. Und das macht total.
Das gab's, glaube ich, auch mal mit Ruby-Code. Da gab's so ein Adventure, wo man dann irgendwie so eine Ruby-API hat, und um so ein Männchen zu bedienen.
Was ja, dann nicht. Irgendwie, du bedienst ihn nicht, sondern du schreibst quasi, also wenn du das erste Level hast, dann gehst du zu deinem Computer hin und hast dann quasi.
Ah, du musst dann irgendwie diesen grünen Bobble dann zum Beispiel aus so einem Viereck rausbekommen.
Du musst ihn immer zum Exit bringen, also das ist gerade das Viereck. Mhm. Und dafür musst du den Code, den du dir schwarz quasi markiert hast, kannst du bearbeiten und dort kannst du dann das so manipulieren, dass du dann entsprechend mit deinem Männchen dahin kommst. Und das ist so viel Spaß einfach.
Das sieht auf jeden Fall richtig aus.
Und es hat 21 Level und alle Level sind einfach voll gut.
Sieht richtig aus.
Sehr cooles Ding.
Ja, mehr Spiele ist mehr gut und der Fleidi scheint irgendwie groß einkaufen gehen zu wollen.
Nee, gar nicht.
Klein verkaufen.
Ah, du willst klein verkaufen.
Nicht groß einkaufen, klein verkaufen.
Genau, richtig. Klein so verkaufen.
Ja. Macht das der Mann von heute. Ja, es ist ganz nett. Also ich werde ja demnächst umziehen und dann dementsprechend auch hier aus Stuttgart wegziehen. Dementsprechend wollen wir halt so wenig wie möglich Ballast mitnehmen und dann haben wir schon mal angefangen, so das ganze Zeug, was wir irgendwie gerade nicht brauchen und nicht mehr haben wollen, irgendwie loszuwerden, und da eignet sich eigentlich eBay Kleinanzeigen ganz gut. Die haben auch eine erstaunlicherweise ganz gut benutzbare App, die man so auf dem iPhone installieren kann, und dann
kann man alles abscannen, was man gleich bei denen einstellen
will. Ja, kannst genau. Du bei Amazon direkt verkaufen. Ja,
genau, da kommt gleich die Amazon-Drohne vorbei und bringt es dann deinem Nachbarn.
Ja, das ist ja super cool. Geil.
Ja, und gerade wenn man so mit ein bisschen, mit relativ wenig Overhead Dinge loswerden will für kleines Geld, dann ist so eBay Kleinanzeigen doch ganz nett.
Coole Sache.
Ja.
Ja, dann.
Achso, ich bin immer noch drin.
Ja, du hast jetzt dran. Die nächsten paar.
Ja. Ja. Wir haben ja schon von diesem 2048-Spiel geredet. Die Ursprungsversion davon ist ja eigentlich ein iPhone-Spiel namens Threes. Das habe ich mir jetzt dann auch mal gekauft. Das ist noch so ein bisschen schwieriger, weil man muss nicht immer nur die gleichen Sachen zusammenbekommen, sondern man hat auch noch die Einsen und die Zweien. Die kann man nur mit dem entsprechenden anderen also eine 1 kann man nur mit einer 2 kombinieren, eine 2 kann man nur mit einer 1 kombinieren, was es noch ein bisschen schwieriger und irgendwie interessanter macht. Und das ist so, gerade wenn man mal 5 Minuten irgendwo Zeit hat, ist es ein ziemlich netter Zeitvertreib, dieses Spiel. Dann habe ich rausgefunden, dass es mittlerweile auch von 2048 einen Clone als native iOS-App gibt. Kann man natürlich auch benutzen.
Nicht, dass man das gebraucht hätte, weil die Webseite auch super
funktioniert. Ja, funktioniert auch super, aber dann hat man es halt irgendwie nativ und braucht gerade kein Internet.
Superer dann.
Superer.
Ja. Superer.
Und in Safari, weil du nicht mehr brauchst.
Jo.
Oder funktioniert wahrscheinlich auch in Safari.
Funktioniert auch in Safari.
Bäm.
Nee, ich habe das auch schon so probiert. Ist halt, wenn man gerade kein Internet hat, ein bisschen blöd, weil es dann immer so ein bisschen lädt. Und wenn man gerade das Spiel nicht im Cache hat oder so, dann ist es halt doof, wenn gerade das Internet ruckelt.
Ja. Krass. Ja. Spielt man halt mal nicht, ne?
Ja.
Ja.
Genau.
Ich fand Threes irgendwie nicht so geil. Also ich habe mir Threes ursprünglich gekauft gehabt und ich fand es irgendwie nicht so geil. Ich fand die Sounds ziemlich nervig und ich fand das gerade das an der einen Stelle von dem Konzept her mit denen, dass man die Eins und die Zweien nicht gleich, sondern eben anders zusammentun muss. Das fand ich irgendwie nicht so fresh. Da fand ich halt 2048 einfach auch vom Nerd-Faktor her irgendwie witziger.
Ja, also ich finde beide ganz nett und kann man beide spielen, ist so ein netter Zeitvertreib. Was auch ein ganz netter Zeitvertreib ist Dinge schreddern.
Akten vernichten.
Ich kann den Flyer richtig zu Hause vorstellen. Ah, wieder was genau. Weg. Ja.
Also Dinge schreddern. Ich habe
jede Seite einzeln.
Nee, 8 Seiten am Stück.
Ach, Effizienz auch.
Ja, naja, natürlich und, Effizienz.
Und seine alten T-Shirts und alles, was er da durchjagt.
Oh shit, ich wollte dir auch noch ein T-Shirt vorbeibringen. Ja, nur das habe ich leider nicht geschreddert. Nee, das habe ich leider nicht geschreddert. leider, aber ich könnte es noch schreddern, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Jenny, ich habe mir einen Aktenvernichter gekauft, weil ich unglaubliche Mengen Papier hatte, viele persönliche Sachen, Rechnungen, sonstige Versicherungsgeschichten, die nicht mehr aktuell sind.
Geburtsurkunden.
Nee, sowas nicht. Weiß nicht was.
Das ist auch weg. Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch Feuerlöscherschild.
Ja, das ist wichtig.
Büroeinrichtung, ja.
Ja.
Das ist komplette Büroeinrichtung, die da auf der Liste ist. Aber vor allem halt immer den Dokumentenscanner erstmal noch.
Ja, auf jeden Fall der Dokumentenscanner, weil man möchte das ja auch noch wieder irgendwo digital zur Verfügung haben.
Kauf ich da drüber nicht. Und dann da drunter
direkt. Gibt es eigentlich Dokumentenscanner mit direkt eingebaut?
Ach, das wäre so gut. Das wäre so cool. Ich würde sofort kaufen. Und dann so,
nein, es ist irgendwie schräg.
Genau. Nein. Aber es ist auch schräg vernichtet worden. Ja.
Ich glaube, dem Schredder ist egal, wie du es da reinsteckst, aber ist dann weg.
Dem Schredder ist das ziemlich egal.
Ja. Aber es hätte auf jeden Fall einen coolen, keine Ahnung, es reicht ja schon, wenn du so ein Hack baust, quasi, was diese beiden Sachen vereint, wäre schon cool.
Ja, mir ist einfach aufgefallen, gerade so irgendwelche Rechnungen, sonst irgendwas, ich brauche eigentlich nie Dinge, es sei denn für Garantiefälle, aber ansonsten brauche ich eigentlich nie meine Rechnungen, die älter sind als 2 Jahre, weil wenn ich sie schon mal bei der Steuer angegeben habe und so und die Steuererklärung durch ist, dann
musst du sie immer noch 10 Jahre aufmachen.
Leicht digitalisieren. Also
ja.
Dann darfst du sie nicht vernichten, wollte ich nur sagen.
Nee, die Belege für eine Steuer nicht, aber alles, was ich jetzt nicht bei der Steuererklärung angegeben habe.
Achso, was du nicht da angegeben hast, ja.
Alles, was ich nicht angegeben habe.
Aber alles, was du angegeben hast, solltest du halt 10 Jahre
aufheben. Ja, das kommt ja dann irgendwann vom Finanzamt wieder zurück und dann habe ich da. Also das, was du an Belegen eingereicht hast, kommt ja irgendwann wieder zu dir zurück und dann sagen die, oh, du musst. Aber da stand drin, man muss es ein Jahr aufheben, nicht 10. Also zumindest bei mir.
Angefordert haben.
Ja.
Wenn sie nicht angefordert
haben. Ach so, man muss sie quasi, genau.
Ich habe nicht immer zwingend alle
Belege aufgeben. Ich habe sie einfach mitgeschickt und dann haben sie gemeint, ja.
Gibt immer so ganze doch. Schuhkartons irgendwie ab bei der Steuer. Hier, klack.
Scannt doch ein.
Ja. Jedenfalls hatte ich dann das Bedürfnis, also ich musste...
Du wolltest schreddern und hast den Schredder gekauft und bist jetzt glücklich.
Genau, ich musste kiloweise Papier loswerden und ich habe mir einen Schredder gekauft und ich habe mir irgendwie so einen von Amazon Basics gekauft. Der ist ganz nett, weil der macht Microcut. Also der macht nicht nur so Längsschnitt, sondern auch Querschnitt und das auch noch relativ fein. Das heißt, er macht Konfetti.
Yay!
Und was auch ganz,
dann kann man danach das nochmal verwenden.
Genau, was auch noch ganz cool ist, wenn man noch irgendwelche drehenden optischen Medien hat, kann man die da reinwerfen und schreddern lassen. Allein nur für den Effekt, weil es cool ist, wie das dann unten raus.
Ich finde es cooler, wenn du es in Mikrowelle machst.
Ja. Mhm. Aber ja, hast recht. Dann
musst du es danach immer noch schreddern.
Nee. Da bleibt nicht mehr so viel von
dir. Ja, aber das macht halt Spaß.
Achso, ja, dann ist okay. Ja, okay. Überzeugt.
Ja, also erst in die Mikrowelle, dann schreddern. Und was auch noch ganz nett ist, das hat auch noch einen Schlitz, wo man so Kreditkarten oder Versicherungskarten oder sonst irgendwelche Dinge, die man irgendwie entsorgen möchte, ohne dass sie irgendwie in die falschen Hände fallen. Die kann man da auch noch reinwerfen.
Kann man da auch Schusswaffen drin entsorgen?
Nein.
Das klingt irgendwie so nach Identity Destroyer 2000.
Da steht
Identity Destroyer.
Da steht keine Sprühfette, Sprühöle, Kriechöle, Schmieröle.
Ja, aber wenn ich die Pistole komplett gereinigt habe.
Und dann ist also sie immer noch brennbar. Wenn du sie abschießt, ist sie immer noch brennbar.
Pistole
brennt
Metall.
Na, aber da drin macht es einmal einen Puffpeng.
Einmal macht es einen Puffpeng.
Ja, wenn du es abschießt, macht es Knall, Puffpeng, Energie und so.
Lass uns diese Theorie überprüfen.
Puffpeng, Energie.
Aber Stahl ist tatsächlich relativ gut brennbar.
Ja, hat halt Kohlenstoff immer drin.
Ja, richtig.
Ja.
Also, es kann schwere Körperverletzung. Pass auf, was du da reinwirfst.
Genau. Ich habe da meine Pistole rein und dabei ist sie ausgelöst worden. Oh no.
Und dann ist nichts passiert.
Dann hat sie den Aktenvernichter erschossen.
Ja, jedenfalls dieses Teil ist ganz nett und hat irgendwie Rollen. Man kann es durch die Gegend fahren und also ich hab da auch schon so Maximallast eine ganze Weile reingefüttert. Irgendwann macht er dann mal kurz ein paar Minuten Pause, weil er ein bisschen abkühlen muss. Aber so im Großen und Ganzen eine coole Sache. Und ich bin froh, dass ich das Teil hab, weil jetzt kann ich irgendwie ansonsten, also früher war ich bei solchen Dokumenten einfach immer sehr faul und hab dann irgendwie zweimal das Papier zerrupft und dann war es mir zu doof und dann habe ich es halt so in den in einem so teilzerrupften Zustand von Hand.
Du kannst es dann noch in zwei unterschiedliche Tonnen packen.
Das habe ich tatsächlich auch gemacht.
Oder ein Teil gegessen.
Ein Teil gegessen, ein Teil in die Restmülltonne, ein Teil in Papier.
Nee, ich habe es tatsächlich schon mal so gemacht, dass ich einen Teil in eine Tonne, einen Teil in die Tonne, die dann die Woche drauf abgeholt wurde und einen Teil ins Klo runtergespült.
Ein Teil gegessen und den anderen als Klopapier verwendet, ja.
Warum hast du nicht alle drei Teile runtergespült?
Ja, das
aber dann kommt es ja unten
gleich wieder an. Verschwendung.
Verschwendung von was?
Papier.
Das wäre so gut, wenn du einen Teil isst, ja, und den anderen einfach direkt runterspülst und dann kommt es in der Kläranlage wieder zusammen.
Nein!
Genau, da sitzt
kriegst dann du jemand, irgendeinen Brief so,
nee, da kriegst
du das ganze Zeug zusammengesetzt wieder.
Genau, da sitzt dann der Mann von der NSA in der Kanalisation
Das setzen wir so zusammen.
Und dann machen sie Globulis draus. Ich sag euch das.
Ja, das ist
ja die rollen die Papierkügel.
Das ist in Wirklichkeit gar kein Zucker. Das ist hier
Zellulose. Ja, das ist Pleidis Papier.
Ja, Papier. Aber auf jeden Fall. Und ich habe mir das Teil eigentlich hauptsächlich gekauft, weil Schreddern Spaß macht. Muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Hm.
Genauso Spaß macht wahrscheinlich der Dude, der durch Tokio rückwärts läuft.
Ja.
Das ist schon ziemlich cool.
Das ist schon, das ist mein Pick und das ist ein Typ, der rückwärts läuft durch Tokio. Es ist dann halt rückwärts abgespielt und dann laufen quasi alle anderen rückwärts und er läuft vorwärts. Das ist so cool einfach. Macht es.
Das ist schon ziemlich cool.
Ihr macht mal weiter.
Es ist nicht sonderlich spannend, aber es ist sehr cool anzusehen.
Das ist cool. Der Tokio rückwärts durchläuft.
Ja, das ist cool.
Und er kann sogar einigermaßen gut rückwärts laufen.
Also er kann erstaunlich gut rückwärts laufen.
Ja, man merkt es schon ein bisschen, aber
nicht sieht gut aus.
Also das geht schon. Kriegt das schon ziemlich gut hin.
Ja, also ich weiß nicht. Muss ich dir auch vorbereiten und so.
Machen wir mal weiter.
Was ich letztens auch gesehen habe, Travis CI bietet auf seiner Seite fertig kompilierte Ruby Pakete in ganz vielen Versionen für Mac OS X und Ubuntu an.
Oh, haben sie auch das statisch kompiliert? Das wäre ja super
nice. Ich weiß nicht, ob sie es statisch kompiliert haben,
aber es wäre so gut, wenn du ein Ruby hättest, aber du brauchst ja noch die Libraries, die dann irgendwo.
Ja, du brauchst dann Ruby Gems und so drum. Ich glaube nicht, dass es statisch kompiliert ist, aber es ist zumindest mal vorkompiliert und du kannst halt quasi, sagen wir mal so, den aktuellen Git-Stand, so ein Nightly-Build von letzter Nacht oder so, kannst du dir jetzt einfach runterladen, musst nicht selber bauen und.
Geil.
Das ist schon ganz nett. Also wenn man mal schnell einen Ruby braucht, ich hatte da schon so Fälle, da hat's dann irgendwie, dann war das auf irgendeinem komischen alten Mac Mini und dann hat man erstmal eine Stunde warten müssen, bis Ruby kompiliert. Einfach runterladen, entpacken und dann tut's. Hoffentlich.
Wundert mich, dass das nicht viel mehr gibt von.
Ja.
Weil, also ich wundert mich tatsächlich so Mac auch Mini, so, also gerade auf dem Bereich Mac OS 10 ist halt einfach die Hardware und alles so vereinheitlicht.
Ja.
Also, naja.
Sollte es eigentlich geben, aber irgendwie ist es mit Binärdistributionen und so Ruby-Geschichten leider aktuell nicht so cool, deswegen.
Aber eigentlich könnte das auch alles bei RVM oder so drin sein, oder?
Ja, RVM.
Und dann kannst du es einfach alles fertig gebaut haben, dann ist es ja auch
das. Ja, RVM baut halt ja viele Versionen von Ruby immer noch lokal.
Ja, siehst du? Und dann musst du quasi dich einfach einsetzen dafür, dass alle Versionen nicht mehr lokal gebaut werden.
Alle.
Sondern alles immer statisch fertig.
Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass RVM zum Beispiel einfach, also der Installer von RVM, dass der einfach diese Pakete benutzt.
Ja, das wird auch cool.
Ja.
Weil du brauchst es ja dann nicht nochmal haben. Aber ich verstehe auch gar nicht, warum man es nur für manche Sachen hat. Also für so komische Zwischen-Ruby-Dinge kann ich es ja verstehen, aber nicht für
Zwischen-Ruby-Dinge?
Für Ruby, was habe ich gebraucht? Irgendwie ein Ruby 1 irgendwas. Und dann hat er gemeint, ja, jetzt muss ich erst mal 2 Stunden bauen. Ich so, oh, fuck.
Ja.
Ja, das ist immer das Nervigste daran. Also ich bin halt auch nicht so der typische Ruby-ist und ich wollte dem letzten Mal wieder hier mit unserer Webseite anfangen und dann kommt als erstes, naja, du brauchst das Ruby 2.1. So, ja, okay, RVM. Okay,
jetzt fang ich jetzt mal an später.
Ja, da muss ich sagen, ich bin da noch ein bisschen verwöhnt, weil ich irgendwie gerade noch Computer habe, die schnell genug kompilieren können. Aber
ja,
es muss nicht unbedingt sein, das stimmt schon. Ja. Ja. Und darum ist es ja gut, dass es jetzt diese Seite gibt, wo man die ganzen Sachen runterladen kann, weil die Leute von Travis CI, die müssen die Pakete so oder so vorhalten für ihr ganzes Testgedöns.
Ja, ihr könnt ja auch irgendwie GitHub nehmen für die Binaries fertig gebaut. rumliegen
haben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie sinnvoll ist, das in GitHub zu packen.
Ist doch scheißegal, irgendwo halt. Irgendein File-Hoster, wo du quasi kostenlos dein Shit wieder bekommst.
Ja, oder man nimmt einfach die von Travis.
Ja, zum Beispiel.
Fertig, Punkt. Ja. Okay.
Wenn er halt den irgendwie im Spezialformat braucht. Dann. Ja.
Nächster Pick, das ist eine Internet-Kuriosität, auf die ich letztens gestoßen bin. Und zwar ist es ein Video von Menschen, von den Zeugen Jehovas, die in Gebärdensprache tauben Jugendlichen erklären wollen, dass Onanie böse ist und dass man dass man vom Wichsen wahrscheinlich auch noch zusätzlich blind wird.
Ja, aber Moment. Das dann ist doch die Frage, warum machen sie das in dem Video? Weil wenn, also dann sind die möglicherweise, können die schon mal sehen irgendwann.
Vielleicht. Ja, das ist ja rechtzeitig. Jedenfalls sind da Ingo, alles gut.
Macht er als erstes in dem Video sowas wie: Wenn du das hier noch sehen kannst, dann hast du noch nicht zu viel.
Oh nein, nee. Klick einfach mal auf den Link und guck's dir ohne Ton an.
Ja, ich hab vorher schon gesehen.
Ja, und dazu ist dann halt ein Lied von 50 Cent drüber geschnitten, was so als Soundunterlegung dient. Und das ist unglaublich amüsant, weil diese Bewegungen von diesem Menschen schon sehr gut auf den Beat passen. Und das sieht dann irgendwie aus, als würde der irgendwie so Rapper-Getue und Handbewegungen machen, aber in Wirklichkeit...
Ja, aber für wen ist das jetzt eigentlich ein Armutszeugnis? Eigentlich eher für die Rapper?
Ich weiß es nicht. Sowohl als auch? Ja. Nee, ich weiß nicht. Die also ich würde jetzt nicht sagen, dass es für irgendwen ein Armutszeugnis ist, aber es ist einfach lustig. Es ist
lustig, ja. Lustige Sachen im Internet.
Lustige Sachen im Internet. Und einfach mal angucken...
Okay.
So. Ja.
Super gut. Das Internet ist toll. Und es gibt auch noch neue Comics.
Oh ja.
Neuen Comic, was? Ja.
Und Comic neue.
Ne, neuen Comic neue. Ohne Sans.
Es gibt Comic ohne Sans, oder?
Oh Gott.
Und das ist quasi Comic Sans, nur nicht in super beschissen.
Nur nicht ganz
quasi, wenn du eine irgendwie so eine Font brauchst, die.
Die sieht aber echt nicht schlecht aus.
Die halt so ein bisschen so. Quasi so lustig ist, aber halt nicht beschissen Comic Sans lustig, dann könntest du die nehmen. Und dann die Überschrift ist Make your lemon stand look like a Fortune 500
Company.
Richtig. Und sieht erstaunlich gut aus und das ist halt so, kann man sich direkt runterladen und das Public Domain kann man für alles benutzen. Ja. Für seinen Lemon Stand, was hier aber in Europa gar nicht so.
Oh shit, Comic Neue, Angular Bold.
Bam. Angular.
Comic Sans mit Comic Neue.
Ich sag sehr nur, gut. Comic Neue, Angular, Regular, Oblique. Das hört sich irgendwie ein bisschen an wie so ein Samsung-Handy.
Nee, ich habe gerade gedacht, Comic Neue, Angular, ich hab grad Bold. Gedacht, das hört sich an wie eine Starbucks-Bestellung.
Ja, das kann es auch sein, ja. Ich hätte gerne meine Comic Neue.
Na, meine in Comic Neue.
Sans, Angular, Bold, Oblique.
Light. Ja, genau.
Ohne Decaf.
Und mit Globally bitte.
Comic Neue Decaf.
Genau.
Vor Sendungstitel.
Comic Neue Decaf mit, keine Ahnung, mit Latte.
Und sie haben sogar ein GIF. Nee, ist noch nicht mal ein GIF, sondern so ein komisches HTML5-Shit.
Eine Animation.
HTML5-Animations-Shit, der dann ganz schnell auf den Downloader blinkt. Und langsam drauf blinkt, wenn du nicht drauf bist.
Yo. Oh yeah.
Und so whoop, whoop und whoop, 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 wenn du fast runtergeladen hast.
Jo. Super. Ladet euch die Schriftart runter, benutzt sie überall.
Anstatt Comic Sans, wenn ihr schon Comic Sans benutzt.
Also sagen wir es mal so, benutzt sie lieber als Comic Sans, aber ja.
Ja. Ja. Aber immer noch nicht. Vielleicht auch nicht, genau.
Vielleicht auch nicht. Also und ist auf jeden Fall hübscher als Comic Sans.
Damit sind wir am Ende dieser kleinen, feinen Sendung.
Und unsere Nerven.
Das sind wir schon, seit wir angefangen haben mit unseren Nerven fertig. Ja. Weil nachdem das Internet kaputt gegangen ist,
die Frage hatten ist wir immer, nicht sehr viel zu lachen. Das Internet noch länger.
Klar. Die so haben können nichts dagegen machen. Wir reden einfach rein.
Ja genau, wir reden einfach ins Internet und auch wenn unsere Community raged.
Scheißegal.
Um diesen Satz mal nochmal zu bringen.
Sie hart raged.
Hard ragen.
Ich gehe mal auf krepe.us und gucke danach, ob wir mal Kommentare für die letzte hatten.
Ja, aber nur einen, gut. Der gesagt hat,
voll gut.
Mimi, warum benutzt du nicht das?
Das ist anstatt irgendein XMPP-Muck.
Egal. Genau.
Warum das ist doch so toll in Open Source.
Ich glaube,
ja, IRC ist auch Open Source.
Ja, ich
und toller. Funktioniert Bam. Und tut halt deswegen. Toloro.
Ja, und ich habe halt die Vorteile auch nicht gesehen.
Doch,
sie ich habe die Vorteile nicht gesehen.
Also genau, wenn es genauso viel kann wie IRC mit Bots und allem, was wir da so alles schön haben. Und noch mehr kann, was wir unbedingt brauchen. Und dann steigen wir
was
um.
Was brauchen wir denn?
Ja.
Nix da, ja. Dann steigen wir niemals um.
Ja. Korrekt.
Ja. Ja, so okay. Ja, nee, und das Ding gut. Ist halt auch, es ist ein Protokoll und Protokolle sind halt höchstens offen spezifiziert, aber nicht Open Source. Die konkreten Implementierungen sind Open Source und die gibt's für IRC genauso wie für XMPP. Darum.
Außerdem kannst du irgendwann ja, handschreiben und das versuchen wir mit XMPP.
Du kannst ja dann XML, Streaming XML von Hand schreiben.
Streaming XML von Hand.
Das kann man schon probieren, aber.
Dann ist halt Kacke.
Ja, genau, das kannst du schon machen, aber dann ist halt Kacke.
Wunderbares Schlusswort. Ich wünsche euch immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät.
Dinge.
Bis dann.
Bis zum nächsten Mal.
Yo.
Rage Job. Nicht zu hart.
Rage. Ja.
Oder Rage quittet.
Rage dann richtig
Ragen.
Hart.
Ragen.
Wenn ihr rage, dann.
Ciao, ciao.
Rage.
Bis zum nächsten Mal.
Woop, ciao. Woop.